Hallo Kinofans und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Leinwandliebe im Jahre 2026. Wir sind in der Zukunft angekommen. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine und eigentlich bin ich ja sogar eher hier der Geist in diesem Raum, weil ich bin ja jetzt eigentlich gar nicht mehr da. Aber für diese Ausgabe bin ich noch da und der gute Pascal ist auch da.
Hallo, hallo.
Und der gute Markus ist auch da.
Hallöchen.
Und wir reden heute über unsere Highlights oder zumindest über die Filme, auf die wir uns 2026 am meisten freuen. Jeder hat 5 mitgebracht.
50.
50.
Damit das niemals endet, damit wir Sebastian noch die ganze Zeit hier behalten können.
Das Ganze dauert jetzt einen Monat.
Genau, bis zum 1.1.
Wir werden hier sehr ausführlich drüber sprechen. Ja. Bevor wir das tun, natürlich nochmal kurz der Hinweis, diese Ausgabe wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Anbieter für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und ja, wir legen, glaube ich, einfach los.
Ja, es hat ja schon Tradition eigentlich, dieses Format, ne?
Genau.
Genau. Und bevor wir loslegen, lieber Sebastian,
jetzt kommt's,
haben Markus und ich noch ein kleines Geschenk für dich.
Aber eine kleine Aufmerksamkeit.
Er wollte schon wieder aber sagen, er wollte schon wieder irgendwas sagen.
Eine kleine Aufmerksamkeit.
Okay, gut.
Ich wollte dich nur quasi ergänzen.
Ich ziehe das jetzt raus.
Wir wissen, du hast lange drauf gewartet.
Also anstößig hier.
Jetzt und wir würden uns freuen, wenn du es einfach rüberziehst, wenn es passt. Wir gucken mal.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist, der ist so groß, weißt du? Nein, geil. Es ist für alle, die das auf YouTube nicht sehen, es ist ein Fabulierlustig-T-Shirt und hinten, wie so ein Tour-Shirt, auch noch die PMS-Tour 2022 bis 2025 mit allen PMS-Filmen, die wir je gemacht haben.
Wir hoffen, wir haben alle erwischt, aber das müssten alle sein.
Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, Blade Trinity, Doom, Speed 2, Sissy, Ballermann 6, endlich normal, Leute. Wild Wild West, Dungeons and Dragons, Tomb Raider, Die Wiege des Lebens, Alien vs. Predator 2, Dirty Dancing 2, Catwoman, Rhea M., Ghosts of Mars, unser TV-Experiment, bei dem wir Unfassbares herausgefunden haben.
Hört es euch an, es war crazy.
Und zum Schluss 10 Minuten Jonah Hex und 2 Stunden 20 anstößigen. Ihr Lieben, das ist mega. Mhm. Das ist ein geiles Shirt. Fabulierlustig. Das werde ich auf meinem neuen Kanal bei irgendeinem Video anziehen. Und dann wisst ihr. Vielen, vielen Dank.
Denken wir an dich. Und du denkst an uns.
Ich lege es mir jetzt erstmal hier einfach in den Schritt. Schoß.
Das ist auch eine gute Stelle.
Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sage. Pascal lädt mich zum Essen ein. Und jetzt kriege ich noch hier neue Outfits. Was kommt denn noch an diesem Tag?
Und hier, Ole Ovredal.
Du meinst Börnedal. Aber ist okay.
Hallo Ole.
Das wäre es natürlich noch.
Wir
hätten unseren Ole ja verkleiden können. Da hätten wir zumindest einen Ole dabei.
Ja. Egal, so, jetzt. Voll seriös.
Immer. Dafür sind wir bekannt.
Schwert in der Hand.
Richtig, ja.
Nein, wir wollen das jetzt wirklich nicht ausarten lassen.
Oh, das haben wir letztes Mal gemacht, oder?
Ja, wir haben letztes Mal mit der Verkleidung von unserem Mikrofonarm hier wilde Gefechte ausgeführt.
Ja.
Also das letzte Mal in der letzten PMS.
Genau, dafür versteht ihr auch den Ole-Gag.
Dann versteht ihr auch den Ole-Gag. Guckt es euch an, es ist wirklich, hört es euch an.
Das kann man leider nur hören. Aber ja, es ist umso mehr.
Auch für uns besser so, dass man es nicht noch sieht.
Ich glaube auch. Ich denke auch. Sind auch nur 2,5 Stunden, also gönnt
genau,
euch das.
Ja. Es ist fast so lang wie Avatar 3. So,
und epischer.
Ja, und epischer.
Ja.
Gut, so, jetzt gucken wir mal, was es so an epischem Zeug für dieses Jahr, sorry, wir zeichnen das hier 2025 noch auf, aber wir sind natürlich in Gedanken jetzt schon im Januar 2026.
Korrekt.
Und ich würde sagen, weil er der Letzte ist, der hier reingekommen ist ins Podcaststudio, darf der gute Markus anfangen.
Oh, das bin ja ich.
Das bist du.
Ah, okay.
Wie auf.
Der Markus bin ich. Dann fange ich einfach mal an und ich fange quasi mit meinem einfachsten Pick an. Also ich habe meine jetzt auch chronologisch geordnet, nach den Startdaten.
Oh, okay. Ich glaube, das habe ich nicht getan.
Ist ja auch nicht. Ich musste mir irgendeine Reihenfolge überlegen, sonst drehe ich durch.
Er ist hyperkorrekt.
Obwohl ich habe es unbewusst tatsächlich auch getan.
Siehst du? Aber du machst es halt unbewusst, locker aus dem Ärmel geschüttelt.
Da färbt der Markus ab.
Ja, wenigstens ein bisschen. Und zwar geht es bei mir im Januar los, am 15. Januar. Und das ist, wie gesagt, der einfachste Pick, weil es ist auch der einzige Film, den ich von der Liste schon gesehen habe. Mhm. Und auch quasi direkt sagen kann, dass er sich lohnt. Und ich mich aber trotzdem auch nochmal darauf freue, den nochmal zu sehen. Er ist auf jeden Fall in der Liste ganz verdient.
Aber, wir müssen aber wir müssen aber dazu sagen, wir dürfen jetzt auch nicht zu viel darüber sagen, weil es gibt trotzdem
Film
immer noch einen
Embargo. Ich weiß, ich sag nur, ich habe ihn gesehen.
Ich weiß nicht, was jetzt kommt.
Ich habe ihn gesehen und es lohnt sich mehr, sage ich auch nicht zur Qualität. Und zwar geht es um 28 Years Later, The Bone... Later. 28 Years Later, The Bone Temple. Der startet am 15. Januar.
Ja.
Und ja, ist die Fortsetzung von meinem Film des Jahres 2025. Viel mehr braucht man dazu eigentlich gar nicht sagen. Also der hat mich damals, als ob schon ewig her ist. Das ist ja das Geile, es ist eben nicht ewig her. Hat mich wirklich umgehauen, überrascht. Ich bin sowieso Fan der Reihe gewesen. Aber was Danny Boyle und Alex Garland da nochmal abgefeuert haben mit so kleinen, feinen Ideen, die das irgendwie nochmal erweitern und dem Zombie-Genre dann doch, ich hab's gesagt, Zombies, ist mir jetzt egal, neues Leben einhauchen.
Infizierte.
So, total geil. Habt ihr bei Bone Temple zugehört? Da sagen die auch Zombies. So.
Ich habe nichts gesagt.
Spoiler.
Na, das habe ich jetzt auch überall schon oft gesagt, glaube ich. Und das habe ich auch schon öfter erwähnt. Ist halt mein Film des Jahres. Überraschend emotional. Ordentlich, haut ordentlich rein. Und super geil inszeniert. Verschiedene Stile kombiniert. Total tolle Bilder. Also der hat mich echt umgehauen. Und deswegen habe ich mich einfach riesig darauf gefreut, dass das Projekt jetzt realisiert werden konnte. Also dass sie wirklich da drei neue Filme machen. Und der zweite eben so bald schon kommt. Und ich sag mal so, man kann sich wirklich drauf freuen. Ich habe es ja jetzt schon angedeutet. Und es kommt dazu auch noch ein eigener Podcast. Aber ja,
ja, das wir hatten ja das große Fanscreening, das wir ja wirklich schon Anfang Dezember machen durften. Obwohl der Film ja wirklich erst am 15. startet. Und wir verraten, glaube ich, nicht zu viel, dass so wirklich der Saal es wirklich gefeiert hat. Und da auch wirklich richtig hart mitgegangen ist, weil es wird ja hier direkt auch auf dieses sehr skurrile Ende von 28 Years Later aufgegriffen, was ja viele Leute auch so ein bisschen irritiert hat, als sie das gesehen haben. So, hä, was sind das jetzt für komische Trainingsanzugsträger? aber das wird wirklich sehr, sehr toll weitergeführt und ich hatte auch wahnsinnig viel Spaß mit dem zweiten Teil. Aber ich freue mich auch wirklich darauf, den nochmal zu gucken.
Ja, das werde ich auf jeden Fall auch.
Ich hoffe, es wird irgendwo so ein Double-Feature geben. So, weil die fühlen sich ja wirklich auch schön wie so eine Einheit an eigentlich.
Das ist das Geile. Also die fühlen sich wie eine Einheit an, obwohl der ja doch viele Sachen anders macht. Er hat schon einen anderen Vibe, andere Bildsprache und so, aber passen trotzdem super zusammen. Also.
Ich muss mal kurz unterbrechen für das Bild. Pascal, ich glaube, du musst ein kleines Stück noch doch.
Ich bin ohnehin sehr irritiert, dass ich mich sehe.
Ja, das haben wir extra gemacht, weil die gute Belle, die hier so ein bisschen für die Technik verantwortlich ist, schon meinte, dass du letztes Mal so ein bisschen aus dem Bild
gerutscht
bist. Du wolltest nicht weg. Du wolltest nämlich hier sein und jetzt kommt dein Pick.
Ja, ich kann auch noch zu Bone Temple kurz einen Satz sagen.
Jetzt kommt dein Pick.
Nein.
Mein Pick.
Nein.
kann ich aber letztendlich auch nur zustimmen. Es gibt auch einen schönen Podcast darüber, wo wir dann nochmal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Aber nach dem ersten Teil kann man sich, glaube ich, nur auf den zweiten Teil freuen. Und ich habe gehört, er erfüllt die Erwartungen.
Ja. Und der dritte Teil ist ja jetzt mittlerweile auch
ein
ja.
Tag nach unserem Fanscreening.
Und man kriegt danach auf jeden Fall auch noch mehr Lust auf den dritten. Also alles nur gute Nachrichten.
Alles gute Nachrichten, genau. Ja, mein erster Pick startet im Februar. Am 26. Februar. Es ist auch eine Horrorfortsetzung.
Sollen wir jetzt raten?
Und es ist?
Scream.
Scream 7. Richtig. Schön. Ich bin riesiger Fan der Scream-Reihe. Vor allem von dem... Ja, von den ersten beiden Teilen, die finde ich richtig, richtig brillant. Danach ist es aber so, die Scream-Reihe hat keinen schlechten Teil. Es ist eine der wenigen Horrorreihen, wo jeder Teil mindestens sehenswert ist.
Ja.
Und deswegen freue ich mich auf Scream 7, auch weil Neve Campbell endlich wieder zurückkommt, nachdem sie im sechsten Teil, der für mich übrigens der schwächste Teil der Reihe bislang war, selbst nochmal hinter dem dritten Teil, der auch von vielen gehatet wird, den ich aber sehr mag, dass sie wieder dabei ist. Und wir haben auch Kevin Williamson wieder dabei, den Original-Drehbuchautor vom ersten Teil, vom zweiten Teil, vom dritten Teil, vom vierten Teil.
Also eigentlich, der sich das alles ausgedacht
alles, hat. Genau, eigentlich den Architekten zusammen mit Wes Craven, aber Wes Craven geht ja leider nicht mehr. Genau, der übernimmt jetzt nach langem Hin und Her die Regie, denn anfangs stand die Produktion ja gar nicht unter einem guten Stern, denn Christopher Landon war, glaube ich, heißt der so? Christopher Landon?
Ich glaube.
Von Freaky?
Ja. Ach so, ja.
Ja, Christopher Lennon sollte zuerst übernehmen, damals noch mit Jenna Ortega und Melissa Barrera in den Hauptrollen. Das hat alles nicht mehr so geklappt dann.
Also wieder in den Hauptrollen, genau.
Wieder in den Hauptrollen, genau. Hat alles nicht funktioniert. Langes Hin und Her. Geht's wirklich weiter? Ja, es geht weiter. Und man besinnt sich offenbar jetzt etwas mehr wieder auf die Wurzeln zurück. Und ich hoffe, dass das wieder sehr viel Spaß macht. Denn der erste Trailer hat mir durchaus Bock gemacht.
Ja. Also erstmal bei so dem generellen Urteil über die Scream-Reihe stimme ich dir eigentlich fast vollkommen zu. Also ich finde auch keinen richtig schlecht. Ich fand eher, für mich am schwächsten war echt der fünfte, weil da hat am wenigsten funktioniert, dass der die Sachen, diese Mechanismen parodiert, sondern hat sie selber einfach nur bedient, fand ich. Ich fand ihn echt teilweise, die Figuren einfach nur dumm. Aber hat trotzdem größtenteils Spaß gemacht. Ich fand dann, hat er mit dem sechsten wieder mehr Spaß. Ich war aber trotzdem auch so leicht enttäuscht, weil beim sechsten war es nämlich so, da hat mich der Trailer super gehypt. Da war ja dieses New York-Setting und man sieht hier Ghostface mit einer Pumpgun und so in so einem Laden und da dachte ich, wow, das wird krass. Und dann hat der Film das nicht ganz so eingehalten. Beim siebten ist jetzt, hoffe ich, dass der umgekehrte Fall ist, weil der Trailer hat mich nicht so ganz gehypt. Also sieht aus nach Spaß und netten Scream-Fun.
Matthew Lillard ist doch jetzt dann auch...
Der ist auch irgendwie dabei.
Ja, auch.
Irgendwie somehow...
Aber ja. Skeet Ulrich war ja auch im vorherigen
Teil. Genau. Ja.
Also genau, deswegen, ich freue mich immer auf einen neuen Scream-Teil, wie du sagst, mindestens irgendwie sehenswert. Und selbst die umstrittenen Fortsetzungen, das ist ja auch schon Scream 3, mag ich total für seinen ganzen noch mehr Meta-Ansatz und in Hollywood und so. Das war quasi die Zuspitzung von allem, was vorher war. Also deswegen, ich freue mich immer auf die Reihe. Ist halt die Frage, dadurch, dass es jetzt so viele Probleme gab, macht einen ja auch immer ein bisschen skeptisch, aber wenn Kevin Williamson das macht, warum nicht? Also der kennt sich ja damit zumindest aus.
Das denke ich auch.
Ja.
Ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Ich schließe mich zumindest, was die Bewertung angeht, glaube ich, eher Pascal an. Für mich war dann der sechste Teil schon auch so ein bisschen mehr enttäuschend und zum größten Teil auch wegen dem, was Markus gesagt hatte, dass natürlich dieses New York-Setting so angeteasert wurde und ich dachte wirklich, oh geil, da kannst du ja so viel machen, so mit, es gibt ja diese Szene in diesem Späti, sage ich mal, so wenn Ghostface da mit der Pumpgun
durch die Gegend läuft.
Das ist geil und ich hatte mir mehr von diesem, wir sind irgendwie, keine Ahnung, Times Square, so wie wenn Jason da Times Square
was ja auch läuft, eine was ja auch eine super auch Enttäuschung ist.
Genau, weil Jason Goes to New York ist irgendwie die letzten 10 Minuten
Jason ist in New York. Tritt er einmal einen Ghetto Blaster weg und dann war's
das. Das ist aber schon hart.
Ansonsten ist er die ganze Zeit irgendwie nur auf diesem komischen Schiff und so.
Ja.
Trotzdem, ich bin auch sehr gespannt, was sie aus dieser Reihe machen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass sie es irgendwann auch einfach zu viel machen. Also ich glaube, wenn wir hier noch sitzen und über Scream 10 reden oder so, dann hoffe ich mir zumindest, dass sie irgendwann wirklich mal so ein bisschen so richtig sich mal was Neues trauen aus. So, ne?
Vielleicht ja schon in diesem Teil.
Mal gucken. Keine Ahnung. Aber ja, auf den habe ich auf jeden Fall auch sehr Bock.
Haben wir Bock.
So, dann kommen wir jetzt, wir bleiben erstmal noch im Horror-Genre.
Mhm.
Wir gehen sogar wieder in den Januar zurück.
Oh. Ah, ja.
Wir sind bei einer Videospielverfilmung von jemandem, der schon 2006 für mich eine der besten Videospielverfilmungen gemacht hat, nämlich Christoph Gans, der Silent Hill ja damals in die Kinos gebracht hat. Ich mochte den sehr. Ich weiß nicht, wie steht ihr zu dem Silent Hill?
Atmosphärisches Brett.
Ja.
Okay. Also auch insgesamt, der ist für mich auch tatsächlich, der hat mir damals so gezeigt, es gibt ja doch auch vielleicht gute Videospielverfilmungen. Also der fängt die Atmosphäre von den Spielen ein, ohne es halt 1:1 zu kopieren, auch mit diesen mit den Kameraeinstellungen, mit der Musik und so.
Ja.
Tolle Bilder, also ich mag den auch sehr.
Dann hatten wir den Tiefschlag mit dem zweiten Teil, wo ja Kit Harington irgendwie auch noch auftaucht. So. Der ist, die Introsequenz ist geil. Vom zweiten Teil, weil die kopiert sehr gut 1:1 die Introsequenz von Silent Hill 3, wo man auch durch so eine leere Mall läuft. Da dachte ich so, okay, wow, weil die Hauptdarstellerin hatte auch wirklich so das gleiche Kostüm an wie die weibliche Protagonistin im dritten Spiel und so. Da dachte ich, das wird jetzt geil. So, die kriegen es jetzt nochmal besser hin, dieses Spiel war aber nicht so. Und jetzt hat Christoph Gans auch ja schon seit gefühlt Ewigkeiten keinen Film mehr gemacht. Und jetzt kommt er halt um die Ecke mit Return to Silent Hill. was dann jetzt auch mehr eine Verfilmung von Silent Hill 2 ist. Also diese ganze Story, James Sunderland bekommt einen mysteriösen Brief von seiner Frau, obwohl die ja eigentlich schon seit 3 Jahren tot sein sollte, die ihn bittet, dahin zurückzukehren, wo sie sich das letzte Mal gesehen haben. Und das ist dann halt Silent Hill. Und er kommt da an und muss das alles irgendwie aufklären und trifft halt viele merkwürdige Menschen und natürlich den ikonischen Pyramid Head, der nicht fehlen darf. Und ich habe jetzt vor kurzem auch nochmal dieses Silent Hill 2 Remake gespielt, was auch sehr, sehr cool ist. Also Silent Hill 2 war für die PS2 mein allererstes Horrorspiel damals gewesen. Mhm. So hart eingeschissen bei diesem Spiel. Also das ist wirklich saugruselig. Mhm. Das Remake ist auch immer noch sehr gut, auch immer noch sehr fordernd. Also wer so auf Horrorspiele steht, kann ich wirklich nur empfehlen. Und allein die Tatsache, dass es halt jetzt nochmal wieder Christoph Gans ist, ist einfach was, wo ich zumindest hoffe, dass es nochmal wieder so ein Silent Hill-Film wird, der gut ist. Weil wenn sie es wirklich auf dem zweiten Spiel basieren lassen, haben sie eigentlich schon ein geiles Skript da. Da musst du es irgendwie nur noch atmosphärisch gut umsetzen können. Du brauchst einigermaßen gute Schauspieler, die das auch hinkriegen. Und da hoffe ich halt einfach bei Gans, dass er es irgendwie hinkriegt. Und dass ich da so einen Film serviert bekomme, der mich als so gefühlt Fan der ersten Stunde, was diese Spiele angeht, auch abholt.
Ja, der Trailer oder die Trailer, die bislang draußen waren, die haben auch vorsichtig Bock gemacht, fand ich. Ich glaube, dass da dieses Gespür für die Atmosphäre dieser Stadt immer noch da ist. Da waren ja auch einige starke Bilder schon im Trailer drin. Mal gucken, ob es mehr wird. Ich weiß nicht genau, warum er jetzt so lange keinen Film mehr gedreht hat, weil er hat ja zum Beispiel auch Pack der Wölfe gemacht, den ich sehr, sehr liebe.
Fantastisch.
Ja, deswegen, also ich bin durchaus interessiert daran.
Ja, ich habe auch eher, aber mir ist auch eher so Hoffnung, als dass ich wirklich viel erwarte. Also eigentlich ist das eine super Kombination. Du hast es ja gerade gesagt, du hast die Geschichte und das Drehbuch mehr oder weniger schon da und dann hast du halt den Typen, der das mit der Atmosphäre schon mal hinbekommen hat. Aber das ist halt auch schon einige Jahre her. Aber ja, die Trailer sind okay-isch, finde ich. Echt ganz schöne Bilder drin, aber teilweise eben auch wirklich zu deutlich so ein CGI-Überzug, wo ich nicht genau weiß, ob das dann wirklich die Stimmung nochmal.
Muss man mal gucken, wie es dann auf der Leinwand ist.
Genau, wie es dann auf der Leinwand ist und wie es dann fertig ist und so. Deswegen, also ich bin interessiert, vorsichtig, neugierig, hoffnungsvoll, aber ich weiß es noch nicht so genau.
Wir gucken mal.
Wir gucken mal. Gut.
Gut.
Dann, nächster Film von Markus.
Genau, ich springe jetzt in den März, und zwar auf den 19. März, und bewege mich in Sci-Fi-Gefilde und ein Buchverfilmungsgefilde.
Ah, oh ja, dieses Buch ist das nächste Buch tatsächlich auch, das ich dann lesen werde, damit ich natürlich wieder ganz kritisch auf diesen Scheißfilm gucken kann, der das Buch überhaupt nicht gerecht verfilmt.
Wer weiß, ebenfalls handelt es sich um Der Astronaut oder Project Hail Mary. Beziehungsweise der deutsche Titel ist, glaube ich, Der Astronaut,
genau,
Project Hail Mary. Ja, also da sind einfach so viele Zutaten, wo ich einfach nur Bock habe, was soll ich machen, die mich quasi sabbern lassen. Oh. Also, du hast einmal die Buchvorlage von Andy Weir, der Marsianer geschrieben hat. Du hast, das Drehbuch ist von Cabin in the Woods-Macher Drew Goddard, der auch schon das Drehbuch zu Der Marsianer geschrieben hat. Du hast Ryan Gosling in der Hauptrolle, kann ich mir immer noch nicht dran satt sehen. Sandra Hüller spielt mit, unsere Frau in Hollywood. Und vor allem für mich endlich wieder Phil Lord und Christopher Miller. Also das ist so, das ist ewig her, dass sie wirklich offiziell komplett einen Film ins Kino gebracht haben. Das letzte war tatsächlich 22 Jump Street. Und der ist von 2014, 15 oder so. Und ich bin Riesenfan von ihrem Lego-Movie. Ich bin Riesenfan von 21 und 22 Jump Street.
Und wir wären sicherlich auch Riesenfans von ihrem Solo Star Wars Story also gewesen, wenn sie ihn hätten machen dürfen.
Das ist halt immer noch so das, was ich dem ich hinterher trauere. Und der wäre aber auch schon von 2018 gewesen. Inzwischen haben sie halt so Sachen produziert, eben die animierten Spider-Mans und so. Ich glaube auch noch was geschrieben. Aber Regie geführt jetzt ewig nicht mehr und das wird Zeit. Und darauf habe ich richtig Bock. Trailer sah super aus. Man muss bloß sagen, viel zu viel gezeigt. Also die 2 Trailer, die 3 Minuten gehen, am besten, wenn ihr euch die noch anguckt, noch nicht gesehen habt, nach der Hälfte irgendwie abbrechen. Wenn es dann ins All geht im Trailer, sollte man vielleicht abbrechen.
Sie verraten ja schon eigentlich so die eine große Sache, die Project Hail Mary bzw. der Astronaut ja so ein bisschen von dem abweichen lassen, was man vielleicht erwartet hätte, wenn man sagt, oh, das ist der Typ, der Marsianer geschrieben hat. Mhm. Weil gerade auch Andy Weir ist ja an dieses Buch auch sehr wissenschaftlich und realitätsnah rangegangen. Wie würde so eine Person wirklich auf dem Mars überleben? Und dann könnte man ja denken, okay, der Astronaut, weil er strandet ja auch irgendwie im All und kann nicht mehr irgendwie richtig zurück, bla bla bla, und denkst dann auch, okay, das ist jetzt super seriöse Sci-Fi, und dann
nicht nur, ja, ist aber ist halt, egal,
genau. Es kommt halt noch eine etwas fantastischere Komponente, ja, dann mit dazu, die der Trailer halt schon so krass verrät.
Leider, wirklich auch ziemlich ausführlich schon, ja, verrät. Wo ich, also, wie gesagt, wenn es dann ausführlicher im Trailer ins All geht, dann brecht ab.
Pascal, und weiß, hast gar keinen
Trailer gesehen? Ich habe die ersten 15 Sekunden vom Trailer gesehen und habe mir dann, ich gucke den eh.
Ja,
und dann habe ich so ist immer.
Das ist aber auch ganz gut, ja.
Der einzige Trailer, den ich mir seit langem mal wieder komplett angeguckt habe, ist der Disclosure Day.
Das, da nimmst du, ist schon eine kleine Überleitung.
Punkt.
Ja, gut. Ja. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Aber vielleicht müsste man auch ganz kurz noch einen Satz dazu sagen, weil das haben vielleicht nicht alle auf dem Schirm, worum es geht. Also, es ist irgendwie, die Sonne stirbt und die Sterne drumherum auch, als ob irgendwas, das so eine Infektion um sich greift. Genau, das Ende der Menschheit steht bevor, und dann schießen sie halt irgendwie einen Wissenschaftler ins All, der eigentlich kein Astronaut ist, auch wenn der Film Der Astronaut heißt. Gespielt von Ryan Gosling, und der soll zu dem einzigen Stern oder Planeten oder irgendwas, der offenbar unversehrt geblieben ist von der ganzen Sache, und sich das anschauen und hoffentlich irgendwie eine Lösung finden. Das ist so im Groben die Handlung. Das klingt auch schon geil. Also ich hab Bock. Also
ja,
da muss schon viel schief gehen, dass das wirklich nicht geil wird, glaube ich. Oder zumindest nicht gut.
Also ist für mich so ein klassischer Film von guck ich. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass ich mich darauf groß hinfiebere, aber guck ich.
Ja, für mich ist so weniger dieses Thema Ryan Gosling oder Sandra Hüller oder irgendwie, für mich ist wirklich mehr hier Chris Miller und Phil Lord so der Punkt zu sagen, okay, geil, die haben, wie Markus ja schon meinte, die haben jetzt schon ewig nichts mehr gemacht, stehen zwar dann gefühlt trotzdem überall immer irgendwie drauf, aber bis du dann liest, ach so, verdammt, nur Produzenten und nicht selber gemacht.
Wie heißen denn die beiden, die Spider-Verse-Filme machen?
Das sind drei Leute, glaube ich, sogar.
Okay. Das sind,
ich verwechsel die immer, ich dachte, die beiden wären das sogar.
Nee, die haben damit produziert. Ich glaube auch storymäßig auch so ein bisschen mitgemacht, genau, aber eben nicht Regie geführt.
Aber sie werden halt immer so ein bisschen vorne angestellt, weil man sie halt schon kennt. So,
ja, ne? Ja, genau.
Und da bin ich auch sehr gespannt. Wie gesagt, das Buch werde ich dann jetzt demnächst auch mal lesen, weil mir auch dieses Buch immer wieder empfohlen wird als so, ja, einer der besten Sci-Fi-Romane so der letzten paar Jahre. Deswegen bin ich sehr gespannt.
Ja, cool. Ich mache weiter. Ich springe wieder zurück in den Februar, auf den gleichen Tag wie Scream 7.
Wow. Oh,
denn ich stelle nochmal Scream 7 vor. Nein, ich stelle euch einen Film vor, der in der Filmstartskritik sogar schon 5 Sterne hat.
Mm.
Wisst ihr welcher?
Wird es ein Scream Supreme?
Ein Scream Supreme,
das
richtig.
Das ist nämlich der Tag nach Barbenheimer kommt Scream Supreme.
Das klingt
Scream
auch schön.
Supreme, genau. Marty Supreme, der neue Film von Josh Safdie, einer der beiden Brüder, die unter anderem Uncut Gems gemacht haben, der schwarze Diamant oder heißt der Good Life? Good Life mit Robert Pattinson. Ja, ja. Genau, ein Gespann, was mich immer sehr fasziniert hat. Bis sie sich dann getrennt haben und Smashing Machine. Einer hat Smashing Machine gemacht, das war nicht so dolle. Das war Benny. Und Josh hat Marty Supreme gemacht. Eine Geschichte über einen Schuhverkäufer namens Marty Mauser. Gespielt von Timothy Chalamet. Der unbedingt einer der größten Athleten aller Zeiten sein möchte im Tischtennis. Und er tritt bei der Weltmeisterschaft an und verliert. Ja, und sein Traum droht zu zerplatzen, wenn er nicht möglichst schnell viel Geld zusammentreibt, um wieder an einem Turnier teilzunehmen. Ansonsten muss er Schuhverkäufer bleiben, und das ist die Geschichte.
Mhm.
Ich finde, das klingt total nach einem Safety-Stoff. Das klingt absolut, nach einem Stress-Stoff.
Ja.
Das klingt nach einer absolut aufopferungsvollen Performance von Timothy Chalamet, der ja offenbar da wirklich alles gibt. Das muss irre sein, was er da abliefert.
Und sagt er auch selbst.
Sagt er auch selbst, wird er auch nicht müde zu betonen.
Ja.
Ich freue mich riesig auf den Film. 26. Februar.
Ich dachte immer, das wäre so ein tatsächliches Biopic über irgend so einen Typen,
genau,
aber
genau,
das ist ja eine rein fiktive Angelegenheit.
Also ich weiß nicht, ob es rein fiktiv ist. Es ist angelehnt an den Tischtennisspieler Marty Reisman.
Mhm.
Auch ein Reis.
Marty und auch ein Reis.
Ja. Der wohl auch dafür bekannt war, dass er wohl extrem cholerisch war, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Das sind diese Tennis- und Tischtennisspieler.
Genau, wenn den Schläger in der Hand haben, dann wird's wild.
Mhm.
Genau, es ist inspiriert, aber es ist nicht seine Geschichte, genau.
Okay.
Und ja, ich glaube, dass das sicherlich auch ein Film sein wird, der bei den Oscars in diesem Jahr, denn wir sind ja schon 2026, wenn das hier rauskommt, eine Rolle spielen wird.
Ja, in den USA ist er schon gestartet, ne?
Klingt ja auch.
In den USA ist der, glaube ich, schon gestartet, ja.
Oder?
klingt ja dann auch nach was.
Zumindest war der Hype irgendwie groß. Ich guck mal schnell nach, wenn wir schon die Geräte hier
haben. Nach seinem Bob Dylan-Ding jetzt tatsächlich dann auch mal
ja.
eher noch Chancen bekommen könnte. Ne? So, also ich habe jetzt auch irgendwie letztens im Kino den Trailer mal so richtig gesehen und das sieht schon sehr unterhaltsam aus. Also habe ich auf jeden Fall auch.
Und es ist auch schön, dass der vor den Oscar-Verleihungen in Deutschland auch startet. Das finde ich sonst immer so ärgerlich, wenn die Filme nach der Oscar-Verleihung gestartet sind.
Die kriegen es ja jetzt meistens hin, aber auf jeden Fall. Umso ärgerlicher ist es, wenn es dann doch nicht passiert. Aber ich freue mich auch drauf. Also Trailer hat Bock gemacht. Tischtennis mag ich sowieso. Timothy mag ich auch. Ich bin gespannt.
Ja, und die Inszenierung wird bestimmt auch heftig.
Und ich bin ja auch immer noch so, dass ich...
Tischtennis magst du sowieso?
Tischtennis mag ich. Ich spiele gerne Tischtennis.
Spielst du gerne Tischtennis?
Ja, ich spiele auch gerne Tischtennis. Ja.
Wir haben, glaube ich, noch nie darüber gesprochen.
Dann wird es mal Zeit.
Es gibt noch so viel zu entdecken.
Wir hätten unsere Podcasts mit Schuss beim Tischtennisspielen aufnehmen sollen.
Das wären zu viele Arbeitsunfälle auf einmal gewesen, dann hätten wir das nur einmal machen dürfen. Und dann wäre unsere Fabulierlust auch schnell im Krankenhaus gelandet.
Ich bin auch jemand, der sich, obwohl ich hier arbeite, auch immer noch hypen lässt von 5-Sterne-Filmstaatskritiken. Also... Wenn ein Film 5 Sterne, bin ich zumindest, ist schon ein Statement schon was, immer. Ne? Also ist ja doch immer noch relativ selten.
Ich wollte gerade sagen, so, da ist man, da ist ja die Redaktion, das ja schon, kommt nicht so häufig vor. So, ne? Klar, wenn wir irgendwie auf Letterboxd so unterwegs sind, so, wenn da irgendwie 5 Sterne auftauchen, das halt, weil es persönlich ja auch irgendwie was ist, so, dass, aber das ist zumindest immer eine Aussage, dann, oh, krass, oh, jetzt kommt ein Meisterwerk, krass. Ja, und das ist vielleicht Meisterwerk, vielleicht eine gute Überleitung zu meinem nächsten Film, der uns dann, glaube ich, im Juli erwarten wird.
Doomsday.
Nee, der kommt erst im Dezember. Und da weiß ich auch nicht, ob wir beim Meisterwerk sprechen. Nein, wir reden natürlich über Nolans ambitioniertesten Film vielleicht, nämlich The Odyssey, wo halt Homers großer Stoff jetzt von Nolan komplett in IMAX 70 mm Kameras gedreht wurde. Und wenn wir uns den Cast angucken, wir haben Matt Damon als Odysseus, wir haben Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, John Bernthal, John Leguizamo, Himesh Patel, Mia Goth, Benny Safdie natürlich auch wieder am Start, Elliot Page, Lupita Nyong'o und die Liste ist ja gefühlt noch länger und länger. Und bei so jemandem wie Nolan erwartet man natürlich auch viel so, ne? Weil er einer ist, alles muss möglichst praktisch aussehen und oder auch gemacht sein und möglichst wenig mit CGI, weswegen wir alle sehr gespannt sind, wie so die Zyklopen aussehen werden, ob er die einfach selber gezüchtet hat, was er da draus gemacht hat. Ich finde es ja geil, dass dann, ich weiß noch, das erste Bild, was von Matt Damon veröffentlicht wurde in seiner Rüstung, wo er dann so gleich wieder irgendwelche Historiker um die so sahen die Rüstungen damals nie aus. Und dann wurde mir richtig auch auf Instagram so in den Reels so reingespült, so wie die Leute denn so das Gegenüber gehalten haben. Und so müsste die Rüstung eigentlich auch, oh, und wenn Christopher Nolan jetzt hier kommt und immer erzählt, dass er alles sagt, ich dachte so, oh, Leute, also ich meine, klar, wenn man meckern will, findet man immer irgendwas.
Aber genau dazu habe ich auch, es gibt wohl auch ein richtiges Statement dafür und eine Erklärung, warum sie sich entschieden haben, bewusst irgendwie ein bisschen andere Rüstung, die jetzt nicht ganz historisch korrekt nimmt.
Also scheiße aussieht.
Genau, ich glaube, das ist so der Hauptgrund. Um es runterzubrechen. Das sieht halt einfach geiler aus und ein bisschen schöner für den Film. Und das ist völlig legitim.
Aber wie gesagt, also ich meine, ich bin ja eh ein Nolan-Fan und ich freue mich immer darauf, wenn er mal was macht, zumal er ja auch so jemand ist, der so gefühlt mit jedem Film immer wieder irgendwie was Neues bringt. Es ist nicht so, dass du ihn jetzt in irgendeine Schublade packen kannst. Die Odyssee ist jetzt natürlich ein sehr, sehr ambitioniertes Ding. Ich weiß gar nicht, wie lang dieser Film am Ende sein soll. 4 Stunden oder was, damit man das irgendwie auch alles unter einen Hut bringt. Aber da bin ich schon wirklich sehr, sehr gespannt drauf, was uns da dann erwartet. Weil ich glaube einfach, das wird auch sehr bildgewaltig. Und auch so ein Film, den muss man dann definitiv auf der großen Leinwand schauen.
Kann man nur zustimmen, glaube ich. Ich bin auch mega hyped drauf nach Oppenheimer. Auch die ganze Handwerkskunst, die da eingeflossen ist, noch in diesem Film, was sie da nachgebaut haben, das trojanische Pferd und dieser ganze Kram, das muss echt crazy sein. Ich freue mich, diesen Film zu sehen und mir zu denken, boah,
Ja.
Schön.
Das gibt's auch noch. Ja, Nolan ist sowieso ein No-Brainer für mich. Also wir hatten das neulich, glaube ich, auch schon mal. Gibt für mich wirklich keinen schlechten Film.
Ja.
Also ich finde keinen von seinen Filmen schlecht. Ich finde manche schwächer, aber es sind auch wirklich mehrere Sachen dabei, die so in meine Top, weiß ich nicht was.
Top 3 Nolan?
Interstellar, The Prestige und rein aus purer Nostalgie Inception.
Okay.
Memento, The Dark Knight und schwierig.
Inception. Schwierig hat er nicht gemacht.
Oder vielleicht Prestige tatsächlich. Oder?
Ja, bei mir ist es Prestige, Dunkirk und dann wird's schwer. Vielleicht sogar wirklich The Dark Knight.
Ah ja, Dunkirk ist auch.
Dunkirk ist
auch ein Brett, ey. Aber den habe ich. Dunkirk ist so ein Ding, so da traue ich mich nicht mehr ran, den.
Das ist
so,
eine Lehrstunde in Filme machen.
Ja, aber ich habe den damals. Zu Dunkirk hatte ich ja das große Vergnügen, dass ich nach London eingeladen wurde, um Cast und auch Nolan zu interviewen.
Mhm.
Und die haben.
Hast du mit Harry Styles gesprochen?
Die wichtige Frage.
Tatsächlich, ja. Und da haben sie uns den halt da in diesem fetten IMAX-Kino da beim Naturhistorischen Museum da gezeigt, so mit so einem, also dieser Sound.
Ja, das ist unfassbar.
Also wenn in Dunkirk dieser erste Schuss fällt, ich war schon so boah, das habe ich gerade gespürt.
Ja, der hat mich auch getroffen.
Das war irre, weil es dann auch ja am Anfang so ruhig ist und diese Flugblätter, die dann da irgendwie rund. Und dann kommt von irgendwo dieser, und du sitzt ja auch da so, was passiert? Und also das ist schon ein grandioser Film. Ich habe den aber seitdem wirklich nicht nochmal geguckt, einfach weil ich mir denke, ach.
Bewahr dir die Erfahrung
ich,
so.
Ja,
ne?
ich kann dem zu Hause einfach nicht gerecht werden. Also vielleicht, wenn ich ihn mit so Noise-Canceling-Kopfhörern
oder wenn er hier nochmal im IMAX läuft.
Ja, oder also sollten die sowas nochmal bringen, das auf jeden Fall. Aber ja, das ist schon.
Ja, Nolan ist immer Kinospektakel und Erlebnis, und aber auch mit was dahinter. Jetzt einfach nicht nur Bombast oder so, sondern da steckt halt auch noch mehr dahinter. Und das ist, ja, deswegen. Und hier nochmal, das scheint ja nach allem, was man so hört, das nochmal alles zu toppen.
Also, ja, ich bin auch gespannt.
Und sogar mal ein bisschen mit Fantasy-Einschlag, den Göttern und so und Göttinnen, das ist ja auch nicht so typisch für ihn.
Ja.
Und alles in IMAX, mit IMAX-Kameras auch wieder gedreht, oder überhaupt, glaube ich, mal richtig komplett alles mit IMAX-Kameras gedreht. Also, ich glaube, da
kann man sich nur drauf freuen.
Ja.
Gut. Ich bin wieder dran.
Du bist wieder dran, ja.
Ne? Markus?
Wenn man schon bei großen Regisseuren ist, und Pascal hat es vorhin schon mal ein bisschen eingeleitet.
Hoppa Happy.
Bei einem nächsten Film, der startet am 11. Juni und es handelt sich um, inzwischen wissen wir zum Glück auch, wie er heißt.
Disclosure Day. Begegnung der dritten Art 2.
Genau. AKA Disclosure Day, im Deutschen noch mit dem Untertitel Der Tag der Wahrheit.
The Dish.
Ja. The Dish hieß er, wurde er mal als Arbeitstitel gehandelt. Ja, also. Ich bin auch ganz froh, zumindest ein paar Worte kann man dazu jetzt verlieren, weil der Trailer, also als wir das aufgenommen haben, ist der Trailer, glaube ich, gestern erschienen, ne?
Genau, ja, ja.
Und gestern oder vorgestern?
Vorgestern.
Ja, aber ja, viel mehr weiß man trotzdem noch nicht, aber es ist einfach der neue Spielberg, das ist immer erstmal ein Ereignis, das ist einer der großen lebenden Regielegenden und er kehrt irgendwie zu Aliens zurück nach, weiß nicht, E.T., Unheimliche Begegnung der dritten Art, Krieg der Welten. Spielberg macht wieder was mit Aliens. Es macht halt alles einen sehr mysteriösen Anstrich. Der Trailer ist auch in der Hinsicht richtig gut. Also er deutet viel an, verrät aber immer noch nicht so ganz, worum es geht. Man
fand auf jeden Fall spannend, was mit Emily Blunts Charakter direkt am Anfang dieses Trailers passiert.
Ja, auch die Soundkulisse, ne?
Ja, ja, ebenso, weil ich dachte so, oh, was ist da denn jetzt? Das ist aber eine andere Soundkulisse.
Ja, aber so, genauso macht sie das. Ich fand das aber auch ekelhaft in dem Ding. Und man muss sagen, ich weiß nicht, wie es im Film dann wirken soll. Es war auch unfreiwillig.
Ich weiß nicht, welchen Trailer der mit Emily Blunt gesehen hat, aber ist okay.
Ach, Emily Blunt habt ihr gesagt. Ich hab verstanden, Emily Blunt. Das ist, glaube ich, ihre, ja, egal. Diese Ekelgeräusche sind aber auch echt eklig.
Ja, ja, also das, wie gesagt. Das,
und das wollte ich gerade sagen, es ist, ich weiß nicht, ob unfreiwillig oder frei, es ist auch ein bisschen lustig. Also ich weiß nicht, ob das so sein soll oder nicht. Also
vielleicht ist aber auch das Lustigsein eher so eine Abwehrreaktion darauf, weil es so seltsam ist.
Ja. Ja, ja. Aber ja, das wird vielleicht sagen, das Neue.
In den Kommentaren unter dem Trailer-Release auf YouTube haben sich sehr, sehr viele ja über das CGI der Tiere da so aufgeregt.
Das wäre jetzt noch mein nächster Punkt gewesen. Das ist so,
hätte ich auch noch angesprochen.
Also der eine Aspekt, der mich halt neulich immer, ist, wie er in sich aufgebaut ist und was er halt schon zeigt und nicht. Aber dann ist dieses Geräusch, wo ich noch nicht so ganz weiß, was das wird. Und ja, diese animierten Tiere. Warum muss man das immer noch so exzessiv machen, wenn es immer noch so scheiße aussieht, ja, ganz ehrlich.
Also das sieht aus wie bei The Ring 2. Ja, könnt ihr euch noch an The Ring 2?
Ich denke immer an diese beschissene Szene aus The Ring 2 und das sieht oft nicht viel besser aus heutzutage, wenn sie irgendwelche
Rehe und gerade ist es ein Spielberg, also er kann da schon einen richtigen Bock hinstellen, wenn er will, aber
ja, wie ist ein
richtigen Bock hin.
Dann soll er halt ein oder zwei dahin stellen, das kriegt er wohin, dann muss er nicht
und dann gibt es ja auch dieses schreckliche Bild, wo das Kind auf das Haus zuläuft und die Tiere aus dem Wald hinterherlaufen, das sieht ja aus.
Liebe
Leute.
Das macht mich
aber wie du gesagt hast, ist ein neuer Spielberg ist der Kinomeister, schlägt hin.
Der schlägt auch hin. Ja.
Ich glaube, der hat uns Magie beigebracht oder vielen von uns und ist ein absolutes Muss. Und ich habe auch Bock drauf. Ich freue mich auch. Ist auch eine interessante Besetzung, finde ich. Colin Firth.
Emily Blow.
Josh O'Connor.
Josh O'Connor, den liebe ich ja immer mehr. Ne? Also er war in The Crown schon geil und jetzt Knives Out 3 und Challengers. Das waren schon auch
Mastermind.
Einfach ein cooler Typ.
Ja, freue ich mich drauf. Bin jetzt nicht so, dass ich denke, das wird übertrieben heftig. Habe ich aber auch bei Fablemans gedacht. Und dann habe ich Fablemans gesehen, der hat mich echt tief berührt.
Aber bei Fablemans, da habe ich mich schon sehr drauf gefreut. Mhm. Ich muss sagen, als es hieß, oh, Spielberg macht irgendein Mystery-Projekt, wo er was mit UFOs, da war ich so richtig gehypt. Dann kam dieser Trailer und ich muss gestehen, dieser Trailer hat es mir wieder so ein kleines bisschen genommen. Es ist für mich immer noch so, ey, ist ein No-Brainer, mir einen Spielberg-Film im Kino anzugucken.
Safe.
Aber jetzt denke ich so ein bisschen, okay, ich hoffe, da wird noch ein bisschen was dran geschraubt, so dass wir denn, dass es auch wirklich gut, aber Spielberg so. Also da macht mir sicher keine Sorgen.
Ich glaube, das ist schon auch wieder in diese Richtung unheimliche Begegnung im dritten A. Das vibet auch schon so. Ja. Aber es sind ja auch so Kornzeichen und sowas alles. Sehr interessant.
Also es ist so, ich musste auch so ein bisschen an Science denken dann irgendwie von Shyamalan.
Ja,
so,
der ganz eindeutig Spielberg und Titus.
Deswegen, also ich bin, auf den freue ich mich auch sehr, ja.
Schön.
So, nice. Schön.
Jetzt bin ich dran und ich springe in den Juni. Waren wir eben auch im Juni?
Ja, wir waren dann auch.
Welcher Junitag?
Elfter.
Elfter?
Hm.
Ich auch.
Wow.
Ich bin bei einem sechsten
Konkurrenz.
Bei einem sechsten Teil einer berühmten Kultreihe.
Scary Movie.
Scary Movie 6. Es wird Zeit, Leute, dass wir wieder einen guten Scary Movie Film bekommen, denn Teil 5 ist wie lang her? 12 Jahre, 13 Jahre?
Wahrscheinlich.
Und war nicht gut.
Und war furchtbar. Teil 4 war auch schon nicht mehr so dolle, war noch, war okay. Teil 3 ist wahrscheinlich so der letzte, wo sich alle drauf einigen können, der noch richtig Spaß gemacht hat, auch weil er noch so diesen nackte Kanone-Vibe hatte, nicht nur wegen Leslie Nielsen, sondern auch wegen dem Humor. Ja, und jetzt kriegen wir Scary Movie 6 wieder von den Machern des ersten Teils, Sean Marlon Keenan Ivory, Waynes, inszeniert von Michael Tiddes? Tiddies?
Michael Tiddies?
Michael Tiddies?
Michael Busenbader?
Der zum Beispiel auch schon vorher mit den Waynes zusammengearbeitet hat bei Ghost Movie, Dance Flick, Naked. Das ist so ein bisschen, muss aber nichts heißen, finde ich, bei der Scary Movie Reihe, denn sie haben ja auch Anna Faris und so wieder vor die Kamera bekommen. Ich bin wirklich sehr gespannt und es wird auch mal Zeit, dass endlich diese ganzen Elevated Horror Filme durch den Kakao gezogen werden. Es wird wirklich Zeit. Ja. Es ist wirklich. Ich weiß nicht, ob es so sein wird, aber es kann nur auf Get Out, Midsommar und Co. gehen. Es kann nur auf diese Schiene gehen.
Hereditary,
genau, Bring Her Back und was wir da noch alles hatten, Talk to Me. Deswegen freue ich mich und ich hoffe, die feuern da auch richtig ab.
Und vor allen Dingen so, nachdem ja jetzt auch für mich persönlich die nackte Kanone 2025 echt eine Überraschung gewesen ist, also eine positive Überraschung auch, weil ich ja wirklich so im Vorfeld auch so gegen diesen Film war, irgendwie so, das kriegen die eh nicht hin. Habe ich jetzt schon so ein bisschen Bock, einfach gerade weil jetzt bei Scary Movie denn ja wirklich so viele mit dabei sind, die das damals ja auch schon losgetreten haben. Und sorry, ich erzähle die Story immer wieder gerne. Der erste Scary Movie hat mir den ersten Scream kaputt gemacht. Weil ich habe den ersten Scary Movie bestimmt 6-mal im Kino geguckt, dann noch haufenweise, wenn der irgendwie im Fernsehen lief oder so. Und hab ja erst relativ spät bin ich zur Scream-Reihe gekommen. Weil ich einfach beim ersten Scream, immer wenn ich den versucht habe zu gucken, waren halt die, an den bestimmten Punkten wusste ich, okay, da kommt jetzt dieser Scary Movie Gag. Mhm. Und dann kam der aber nicht so. Ne? Ich war immer so, ich musste mich dann wirklich irgendwann mal in Ruhe hinsetzen und sagen, nein, du guckst jetzt diesen Film. Das ist ein Klassiker des Horrorgenres. So. Und dann habe ich es ja auch gesehen. Aber es braucht echt seine Zeit, weil Scary Movie das damals ja mit dem ersten auch so grandios umgesetzt hat. Ich freue mich auch wirklich
so ein Fest an Geschmacklosigkeiten, die da das einfach zelebriert wird. Ich hoffe, dass es genauso wird. Ich hoffe, dass da nicht irgendwie mit Samthandschuhen gearbeitet wird, sondern das kann auch wieder richtig schön vulgär werden. Das kann wieder unter die Gürtellinie gehen und ich hoffe, dafür stehen die Brüder mit ihren Namen.
Ja, es ist auch an der Zeit. Der Zeitpunkt ist wirklich gut, wie du meintest, gerade nach diesen ganzen Horrorfilmen durch die lange Pause. Deswegen, ich bin neugierig. Es ist halt so, es kann nur nach oben gehen, sag ich mal.
Ja, also nach dem fünften schon.
Ich habe den ersten auch so abgefeiert damals, das war halt absoluter Kult und danach war es schon schwierig. Der dritte war noch so ein kleiner Lichtblick. Aber deswegen, also eigentlich bin ich auch halbwegs guter Dinge, das ist irgendwie
Zeit. Den ersten und den zweiten haben wir damals hunderte Male geguckt, das war, ja. Wobei der zweite natürlich auch schon nicht mehr so doll ist wie der erste.
Ich finde den zweiten echt furchtbar.
Ja, ja. Ich finde, der hat noch so ein paar Dinger drin. Sagen, der hat echt noch so ein paar Dinger. Ja. Hat auch
immer einen Tim Curry. Aber,
und so das Millionenfache des Budgets vom ersten Teil, wo sie dann auch so richtig fett mit auffahren. Aber der ist,
Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal.
Wir schauen mal.
Und wir gucken mal, ist dann vielleicht auch für meinen dritten Film.
Oh, guck mal, wer da spricht, fünf.
Genau, richtig, mit John Travolta.
Nice.
Das ist so ein Film, auf den freue ich mich, da habe ich aber auch so ein bisschen Angst vor. Mhm. Es ist ein Comicfilm, tatsächlich nicht aus dem Hause Marvel, sondern von der Konkurrenz, nämlich von DC. Mhm. Und die wollen uns nächstes Jahr nicht nur Supergirl bringen, sondern auch einen Body-Horror-Film zu Clayface. Und habt ihr die alte Batman Animated Series damals gesehen?
Ja.
Diese 90er Jahre Batman Serie? Die ja wirklich von Bruce Timm, wo ja auch Kevin Conroy als Stimme von Batman groß geworden ist, wo Mark Hamill auch den Joker gesprochen hat. Und die damalige Batman Serie, die ist ja wirklich verantwortlich für viele sehr ikonische Momente. Dadurch haben wir ja dann damals überhaupt auch erst Harley Quinn bekommen. Mm. Die haben eine, ich glaube sogar Emmy ausgezeichnete Episode gemacht zu Mr. Freeze. Das ist wirklich eine richtig, richtig traurige Episode, wo du diesen Schurken nachempfinden kannst. Und die haben halt damals auch eine sehr, sehr geile Folge gemacht zu der ganzen Origin-Story von Clayface. Weil das ist ja eigentlich so ein Schauspieler, der irgendwie nicht so richtig gebacken kriegt und dann bekommt er irgendwann so eine komische Creme, mit der er dann halt sein Gesicht auch verändern kann und dann noch ein viel, viel krasserer Schauspieler wird, so bla bla bla. Aber das wird dann alles irgendwann immer schlimmer und schlimmer und irgendwann wird er halt zu diesem Monster Clayface. Und was mich damals fasziniert hat an diesem Projekt, war ja der Name Mike Flanagan. Weil der hat es wohl, als James Gunn gerade DC übernommen hatte, dann halt als Idee gepitcht und gesagt, hey Leute, hier aus Clayface könnte man wirklich was richtig Geiles machen. Er hat dann jetzt zumindest auch das Drehbuch geschrieben. Die Regie übernimmt jetzt James Watkins, der zuletzt diesen Speak No Evil gemacht hat, dieses Remake. Und
ist auch Eden Lake, oder? Ist das auch?
Genau, Eden Lake, The Woman in Black und sowas alles. Wo ich mir einfach erhoffe, dass wir jetzt einen coolen so Horrorfilm bekommen, wo es vielleicht gar nicht mal unbedingt im Vordergrund wirklich um dieses ganze Thema Superhelden-Ding an sich geht, weil so jemand wie Batman und so wird da erstmal gar keine Rolle spielen.
Ist ja dann auch irgendwie so Teil von diesem, wie nennt man das, Elseworld oder was?
Nee, ich glaube, er soll schon
sein, aber ich glaube, dass der schon auch irgendwie damit reingezogen wird in das normale Ding.
Ich glaube, er soll Teil vom normalen DCU sein.
Weil er theoretisch ja irgendwann auch ein guter Schurke für Batman sein könnte.
Beziehungsweise kam er ja sogar schon in Creature Commandos vor, Clayface.
Ah, okay, Creature Commandos habe ich nicht gesehen.
Also,
aber
genau, da trat er schon mal kurz auf.
Okay.
Also, ist schon
aber deswegen das so ein bisschen, also ich will das alles so mit Vorsicht genießen, weil es kann natürlich auch blöd gesagt, irgendwie nach hinten losgehen. Ich muss auch gestehen, ich kenne den Hauptdarsteller.
Ich wollte gerade fragen.
Tom Reese Harris, so gar nicht. Was ich schon mal gut finde, weil es ist jemand, der, auch wenn ich mir so seine Filmografie angucke, mir fällt jetzt nichts auf, weder im Serienbereich noch im Filmebereich so richtig. Der hat bei The Gentleman mitgespielt.
Bei der Serie oder bei dem Film?
Nee, bei dem Film. Okay. Aber ansonsten.
Sagt mir jetzt auch nichts.
Also,
und bei Kandahar?
Also scheint jetzt zumindest noch kein großes Gesicht zu sein, so, ne? Was ich cool finde, dass man wirklich sagt, okay, wir nehmen mal jemanden neuen, zumal es ist ja auch eine Rolle, wo der wahrscheinlich am Ende des Tages zu 60% eh nicht zu erkennen sein wird, weil er dann wahrscheinlich als Clayface irgendwie durch die Gegend läuft. Aber ich habe schon Bock, gerade weil sie es halt so ein bisschen auch als die ganze Zeit immer so als Body-Horror vermarkten. Und wenn sie sich einfach mal in diesem ganzen DC-Universum auch mal so ein bisschen was trauen, was jetzt nicht immer familienfreundliches Superheldenzeug ist, sondern auch mal sagen, okay, kriegt jetzt mal irgendwie hier so eine Schurkengeschichte. Bin ich gespannt.
Ja.
Also
Das macht mich auch am ehesten neugierig. Ich habe jetzt keinen so richtigen Bezug zur Figur, trotz der auch durchaus Phantom zur alten Batman Animated Series. Deswegen bin ich grundsätzlich erstmal ein bisschen leidenschaftslos, aber ich mag halt, und das ziehen sie auch mal wirklich durch, dass James Gunn jetzt sagt, ihr könnt euch echt ein bisschen mehr austoben, eure eigene Handschrift einbringen, und wir versuchen verschiedene Genres und so, was sie ja bei Marvel auch mal ein bisschen behauptet haben, aber das ist halt immer so ein Ansetzen, trotzdem bleibt es halt in dieser Linie.
Und es ist jetzt auch nicht so ein Multimillionen-Blockbuster, ich glaube, hat nur so 40 Millionen gekostet angeblich, man weiß es nicht so genau, aber es ist jetzt nicht so ein, wir verballern 300 Millionen und dann kriegt ihr wieder generischen Comic-Blockbuster Nummer 300.
Also wenn sie das echt durchziehen und so Full-on-Horror und Body-Horror sogar gehen, also da bin ich neugierig, da habe ich Bock drauf.
Ja.
Jo, why not?
Why not?
Gut, dann, Markus.
Ja.
Film Nummer 4.
4 schon. Ha, ich habe doch gar nicht 4 Filme. Doch. Und zwar einen Monat weiter, in welchem Monat, du warst schon im September jetzt,
glaube ich. Genau, Clayface soll im September kommen.
Ja, nur einen Monat weiter als ich vorhin. Wir springen jetzt nochmal in den Juli, an den 30. Juli. Da kommt nämlich ein kleiner Film namens Spider-Man Brand New Day. Und ich bin nun mal Spider-Man-Fan, nach wie vor. Ich bin ja auch einer, der wirklich alle Kino-Inkarnationen von Spider-Man mag und auch großer Fan von Tom Holland da ist in der Rolle. Und es deutet sich einfach, also trotz aller Superheldenmüdigkeit, vor der ich mich auch nicht mehr entziehen kann, so ein bisschen darauf hin, dass sie hier einfach vieles richtig machen und einen richtigen Ansatz wählen. Also No Way Home war einfach so der Peak an Spektakel und Multiversumsgedöns, Chaos, bam, 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 bombast. Und war auch geil, ist ein bisschen so Fanservice, der Film, aber bei mir hat es funktioniert, bei vielen anderen auch. Ich fand das herrlich, zumal da auch trotz dieser ganzen Fanservice-Geschichte immer noch wirklich viel aufrechte Emotionen drin waren. Das war halt schön erzählt, fand ich. Und aber in der Hinsicht, naja, du bist ja sowieso raus bei Marvel. aber deswegen klingt es ganz gut, dass sie jetzt nach diesem für mich Peak so eine Art, naja, Reboot ist zu viel gesagt, aber trotzdem so eine Art Neuanfang wagen. Die schmeißen nicht nur das Home aus dem Titel, die sagen, werden wieder ein bisschen geerdeter, es ist mehr so Street-Level, kümmert sich mehr ein bisschen um New York, um die Straßen. Und ja, und auch neue Macher, also es macht jetzt nicht mehr, wie heißt der, John Watts? Sondern jetzt, ich weiß immer noch nicht genau, wie man ausspricht, Destin Daniel Cretton oder Destin Daniel Cretton.
Cretton.
Nein, der macht das, der hat halt Shang-Chi schon gemacht, was ich für die Action ja auch mochte. Sonst war der so, okay, gerade das letzte Drittel war zwar ziemlich schwach, aber die Fights waren echt ganz cool. Ich hoffe, davon kann er hier auch schön was einbringen. Man bleibt so ein bisschen dieser Konstante treu, dass es wieder eine neue Mentorfigur gibt. Wahrscheinlich diesmal ist es offenbar Bruce Banner. Auch okay. Und die Neuzugänge machen mich halt auch neugierig. Also Sadie Sink ist dabei von Stranger Things. Immer noch für mich die talentierteste, glaube ich, von den Kids aus Stranger Things. Kein Wunder, dass die halt am meisten im Kino noch andere Sachen machen darf. Tremal Tillman ist neu dabei aus Severance. Immer großartig. Und John Bernthal. Ich kann nie genug Punisher kriegen. Deswegen, klar kann der hier ein bisschen wahrscheinlich nicht so sehr vom Leder ziehen, aber ich glaube, er kann trotzdem auch bei PG-13 Freigabe ein Bad Motherfucker sein.
Naja.
Ja, also,
wir kriegen ja auch immer noch das Punisher-Special irgendwann mal.
Ja, genau. Das kommt ja auch dieses Jahr.
Ja, genau. Ja.
Deswegen, also ich habe Bock drauf. Ich hoffe, sie sagen auch viel handgemacht wieder, schöne Action.
Das hat alles man ja schon gesehen bei den Glasgow-Aufnahmen.
Genau.
Also das wurde ja tatsächlich so ein bisschen zelebriert auch von Marvel selbst, dass man so das Behind-the-Scenes-Zeug gesehen hat. Und wenn du da gesehen hast, wie sie so dieses sich durch New York schwingen, auch mit praktischen Effekten gemacht haben, das sah schon ganz cool aus.
Also da habe ich richtig Bock. Auch gerade nach dem Ende vom dritten Teil, vom dritten Holland-Teil, weil da ja auch diese ganze, wir haben vergessen alle mit Peter Parker, Spider-Man und so. Also ich habe Bock, aus vielerlei Hinsicht.
Ich auch. Also ich glaube, Pascal brauchen wir nicht ansprechen bei dem Thema. Ich bin da vollkommen bei dir. Ich mag Tom Holland auch sehr gerne in der Rolle. Ich finde, er passt da auch wirklich gut rein. Und es ist da natürlich dann auch wieder dieses Spannende so, oh, das spielt ja, wann spielt das? Ist das jetzt, wie wird sich das noch auswirken und so? Weil natürlich auch dann so die Frage ist, wie viel wird von Daredevil Born Again da noch mit reinkommen? Weil da weiß man ja zumindest am Ende, dass Wilson Fisk jetzt Bürgermeister ist und Kriegsrecht in New York ausgerufen hat und seine Taskforce da hat, die jetzt so alle maskierten Helden irgendwie jagen geht und so. Also da können sie, glaube ich, schon einen geilen Film draus machen. Ich hoffe, dass sie sich nicht zu sehr überheben mit zu vielen Figuren, dann, die da reinkommen. Bei Sadie Sink ist ja auch schon so, ist ja immer noch die Frage, wen spielt sie dann jetzt? Dann gibt es ja auch schon die wildesten Theorien, dass sie irgendwie die Tochter von Tobey Maguire's Peter Parker spielt, die jetzt Multiverse-mäßig um die Ecke gekommen ist und sowas alles. Also ich bin gespannt. Brand New Day steht bei mir auf jeden Fall auch ganz oben auf der Liste. So, Pascal.
Viel Freude damit.
Dankeschön.
Ja, ich habe einen Film jetzt ausgewählt, der startet am 26. November.
Wow.
Wir springen fast ans Ende des Jahres, aber es kommt noch ein Film von mir, der noch später startet. Wow. Es ist so ein Film, wo ich mir überhaupt nicht sicher bin, dass der gut wird, aber ich habe einfach Bock drauf. A, weil ich damit Nostalgie verbinde und B, weil ich Komödien will. Ich will wieder Komödien haben. Mhm. Könnt ihr euch schon denken, was es ist?
Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, was Pascal, weil wir haben ja eigentlich alles aufgeschrieben,
Regie führt ein gewisser John Hamburg.
Nicht Jan Ham?
Jan.
Ah, hier meine Frau, Dingsbro, ich weiß nicht, wie der deutsche Titel ist.
Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich.
So ist der deutsche Titel.
Genau. Der vierte Teil der Fokker-Saga.
Der Fokker-Saga.
Ben Stiller, Robert De Niro kehren wieder zurück. Und Ben Stiller, wie heißt denn Ben Stiller im Film nochmal?
Focker.
Gaylord. Greg Focker hat jetzt einen erwachsenen Sohn mit Pam. Und der hat offenbar seine Frau fürs Leben gefunden. Allerdings ist Greg der Meinung, das klappt nicht. Das funktioniert nicht. Und das ist dann die Geschichte. Und
Ariana Grande?
Ich gehe davon aus, dass sie Ariana Grande, dass sie die Schwiegertochter ist, die wohl dem Schwiegervater ein Spiel gar nicht so in den Kram passt. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Ich habe aber mega Bock drauf, weil was ich in den letzten Jahren so extrem vermisst habe, war mal wieder eine schöne Ben Stiller-Komödie. Mhm. Ben Stiller hat ja viel Regie geführt, hat dann vereinzelt nur noch Filme gedreht, die dann auch nicht unbedingt Komödien waren. Ja. Und genau, den ersten Teil und den zweiten Teil, die verbinde ich einfach mit Kindheit, mit Jugend, die haben wir damals so oft geguckt und der erste ist einfach auch ein Klassiker. Und der zweite ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser, aber
ich liebe den zweiten auch.
Der zweite ist absoluter Hammer mit Dustin Hoffman da noch. Deswegen, ich freue mich sehr drauf, auch wenn der dritte Teil eigentlich total scheiße war. Das war echt ein Reinfall. Aber ich hoffe, dass wir mal wieder so eine richtig schöne klassische Familienkomödie bekommen, die auch wirklich lustig ist, die diese Situationskomik einfach hat, so wie die ersten beiden Teile. Mal gucken, ob es klappt. Aber ich freue mich drauf.
Ja, habe ich auch Bock drauf. Also Meet the Fockers damals, habe ich auch rauf und runter geguckt. Also ich hatte auch zumindest die ersten drei, ich weiß, das ist jetzt der vierte?
Das ist der vierte, ja.
Achso, okay, ja gut. Ja, dann.
Little Fockers ist der dritte.
Stimmt, ja genau. Stimmt. Den habe ich nur einmal gesehen. Aber eins und zwei hatte ich oder habe ich immer auf DVD zu Hause gehabt. Die habe ich so häufig geguckt.
In so einer Doppel.
Und habe ich sehr gefeiert. Das ist ja auch ein geiler Cast und
alle haben Bock.
Ja,
alle haben Bock.
Das
alle
ist
haben
was geil. Robert De Niro hatte auch. Vor allem, das ist damals so richtig schön auch in so meine Robert De Niro Hochphase gekommen, wo man ja dann auch so ein bisschen De Niro als komischen, weil ich kannte ihn immer nur so als halt den Mafiosi aus den Scorsese-Filmen und dann hier, wie heißt der mit dieser Analyze?
Reine Nervensache.
Ja, Billy genau. Crystal.
Billy Crystal, so den mochte ich auch irgendwie immer total gerne.
Den ersten, ja?
Der erste ist fantastisch, der zweite dann nicht mehr so. Und dann halt auch sowas wie Meet the Fockers, das ist großartig und ja, wenn die da wirklich auch den kompletten Cast so wieder zusammenkriegen, wie er noch kann, so, dann glaube ich, kann das auch sehr lustig sein.
Ja, also ja. Bei uns waren auch die ersten beiden Teile wirklich so eine Family-Filme. Zitieren wir bis heute auch gerade den ersten hoch und runter. Also.
Ich habe Nippel.
können Sie mich melken? Ja, oh, das ist toll. Und ja, ich bin hier auch guter Dinge, dass es besser wird als der dritte bei den ganzen Vorzeichen, die man jetzt so hat. Mhm. Deswegen, ich hab Bock, wie du sagst.
Wundert mich total, dass er den nicht selber inszeniert.
Ja,
wundert mich vielleicht wirklich. Vielleicht ist es auch gut.
Ein bisschen mit Severance jetzt, dass er da zu viel zu tun hat und sich sagt, okay, er kommt.
Ja, obwohl, hat er, glaube ich, gesagt, bei der dritten Staffel macht
er raus, oder?
Macht er nicht mehr, glaube ich.
Echt?
Okay. Ich glaube, ja, er hat auch gesagt, er ist raus.
Ja, und er hat ja auch vorher noch diese, die habe ich übrigens gesehen, die Serie mit Paul Dano und Benicio del Toro, Dannemora.
Escape.
From Dannemora oder so. Fand ich echt richtig gut. Ja, und hat er irgendwie Walter Mitty gemacht zwischendurch mal. Und ein David Gordon Green Film, der hierzulande einfach bei Disney Plus abgeladen wurde, so Shadow Drop mäßig. Ja, ich hoffe, dass es jetzt mal wieder so ein Comeback gibt. Also Ben Stiller hat mit Sicherheit noch ein paar geile Komödien im Köcher, da muss er jetzt mal wieder ran.
Solange er nicht einen Verrückt nach Mary 2 macht. Gut, jetzt haben wir es ausgesprochen und irgendwer in Hollywood denkt darüber wahrscheinlich auch schon nach, wenn sie Cameron Diaz noch dazu kriegen, dann bin ich auch dabei.
Nach den Abneigungen gegen die nackte Kanone und des Besseren belehrt werden, fuck it.
Ja, das stimmt.
Verrückt nach Mary ist die beste Komödie aller Zeiten.
Sowieso,
Und wenn ein zweiter Teil kommt, der jetzt 25 Jahre später spielt, ich bin sehr gespannt, wie sie das nochmal bringen wollen.
Aber ich wäre auch erstmal neugierig, zumal Cameron Diaz ja jetzt auch ihr Comeback hatte, dieses.
Ey, let's go, wenn das wieder so wird wie der erste, wird das, let's
sehr
go.
Gerne, ja.
Aber nur mit Matt Dillon. Pat Healy muss zurückkommen.
Ja.
Stimmt, ja.
Gut.
So, da setzen wir jetzt noch einen drauf.
Ja, gut. Pascal kann sie wieder zurücklehnen.
Ich rieche Marvel.
Genau,
natürlich. Es riecht nach Marvel.
Wir haben ja tatsächlich vorhin, als wir beim Mittagessen waren, auch so ein bisschen darüber gesprochen. Natürlich Avengers Doomsday, der am 17. bzw. 18. Dezember, glaube ich, irgendwie in die Kinos kommen soll. Die große Offensive für Marvel, bei der dann Kang the Conqueror raus ist und dafür Robert Downey Jr. als Victor Van Doom jetzt wieder zurückkehrt. Ist natürlich irgendwie so das große Blockbuster-Ereignis und wir haben jetzt ja halt vorhin darüber gesprochen, dass ja die ganze Zeit so, oh, jetzt gibt es irgendwie 4 Teaser-Trailer und die werden immer im Abstand von einer Woche rausgehauen und
Wenn es denn so ist,
keine Ahnung, wenn dieser Podcast rauskommt, vielleicht haben wir denn schon alle 4 gesehen oder
vielleicht haben
gar
sie
nichts gesehen.
Den Film Shadow gedroppt auf Disney Plus.
Das wäre geil.
Aber Pascal und ich hatten halt darüber gesprochen vorhin eigentlich, dieser Film bräuchte das eigentlich gar nicht. Wie geil wäre es bitte, wenn Marvel einfach sagen würde, wisst ihr was, ihr habt den Schriftzug und ihr wisst, der Film kommt am 18. Dezember ins Kino. Mhm. Mehr braucht ihr nicht, weil ich meine,
ist ein No-Brainer.
Die Leute werden eh reingehen.
Mhm. Ja, ja.
Und ich meine, durch die Tatsache, dass wir ja jetzt auch diese 5 Stunden Livestream-Stuhlparade hatten, wo wir dann rausgefunden haben, wer jetzt schon im Vorfeld alles mitspielt.
Da hatte ich fucking Abenddienst und musste jeden Namen mitschreiben und musste alles ergoogeln, wer ist.
Das war eine Vorhabe.
Hättest du mich einfach mal angerufen, hätte ich einfach direkt so gesagt. Und dadurch ist ja klar, die New Avengers, aka die Thunderbolts, sind mit dabei, die alten X-Men unter Patrick Stewart sind mit am Start. Wir haben so ein paar von unseren neuen Leuten mit Shang-Chi und Co. am Start. Also es wird wieder so ein riesengroßes Gewusel, ähnlich wie bei Endgame, glaube ich. Es geht natürlich um den Untergang des Multiverse, damit wir dann irgendwann zu Secret Wars kommen.
Ja.
Natürlich steht der irgendwie für mich oben auf der Liste, weil ich nun mal Marvel irgendwie verfolge, ja, auch durch die ganzen Videos und so, seit das irgendwie ja auch alles salonfähig gemacht wurde und so. Und ich bin natürlich gespannt, was die Russos da raus machen, so, weil ich meine, Infinity War, Endgame, Captain America, Winter Soldier und Civil War, alles irgendwie für Marvel-Verhältnisse sehr unterhaltsame, sehr, sehr coole Filme. Und ich bin einfach mal gespannt, was sie jetzt aus dem ganzen Ding hier bringen und hoffe, dass, wenn Secret Wars dann durch ist, dass wir auch mit dem Multiverse-Ding durch sind und uns dann wieder mal so ein bisschen auf normalere Sachen konzentrieren, so mit X-Men, Fantastic Four und hast du nicht gesehen.
Das hoffe ich auch. Die haben sich einfach keinen richtigen Gefallen mit dieser ganzen Multiverse-Geschichte gemacht. Und ja.
Und jetzt rudern sie halt so hart zurück und ja, Steve Rogers ist auch offensichtlich ja wieder am Start und Robert Downey Jr. ist ja natürlich nicht Iron Man, sondern jetzt halt Dr. Doom und bla bla bla. So, also.
Das ist alles, ich bin, also in jedem, also vor ein paar Jahren wäre es für mich auch absolut gesetzt gewesen, dass ein neuer Avengers-Film natürlich auf der Most Wanted-Liste ist. Ich freue mich immer noch drauf, ich bin super neugierig, werde ich natürlich reinstürmen. Aber, also ich glaube, mit jedem Infoschnipsel, der da so kam, habe ich weniger Bock bekommen. Es wirkt alles so verdammt verzweifelt irgendwie so. Also, es war ja auch komplett anders geplant. Dann kam ja diese Jonathan Majors-Geschichte, aber auch aus anderen Gründen haben sie ja halt komplett nochmal umgeswitcht, dann die Russos zurückgeholt, Robert Downey Jr. zurückgeholt und wen noch alles. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das ist so ein typischer Fall, von dem ich einfach hoffe, dass sie mich eines Besseren belehren. Aber ich bin echt, also ein bisschen, bin ich nicht so guter Dinge,
ja, glaube
ich.
Das ist auch
dann kam so noch Electric State zwischendurch von den Russos und ich dachte, naja.
Ja, und dann war ja auch dieses Ding, dass sie angefangen haben zu drehen, obwohl das Drehbuch noch nicht mal wirklich fertig war. Und solche Sachen.
Da kam halt immer noch was und noch
tut
was.
Dann alles immer auch ein
und
bisschen
diese, und diese Teaser-Bilder, die sie machen, sind langsam auch echt einfach nur noch lächerlich. Und ich weiß es, also keine Ahnung, ey. Ich hätte es auch gern. Das wäre voll der coole Move. Ich meine, selbst obwohl Marvel ja jetzt nicht mehr so super Hits jetzt hatte, aber da werden die Leute reinstürmen und das wäre schon geil, wie du sagst. Einfach jetzt keine Vorschau mehr. Einfach filmen und dann sehen wir halt, was kommt. Genau. Das wäre geil. Ja.
Gut.
Mal gucken. Wir mal. Ich bin dran, ne?
Du bist dran.
Schon der letzte? Finale?
Ja, schon der Finale. Schon
Grand Finale.
Ja. Meiner ist, mein letzter Film startet schon im September. Also ich habe für die ganz letzten Monate gar nichts. Aber ist ja auch egal.
Da war wieder der Tassengriff übrigens, ne?
Ja, ich hätte auch gern was getrunken, aber mir ist das hier zu kompliziert mit dem Mikro. Ich mache nur irgendwas kaputt. Gleich, wenn ich nicht mehr rede, trinke ich das auf Ex. Wer weiß, was da drin ist. Und zwar ist es...
Welcher Monat?
September, 17. September ist der genaue Tag.
17. September, Blockbuster?
Nicht wirklich. Also naja, so mittelgroß.
September.
Und mein...
Videospielverfilmung. Mhm. Ah ja, okay. Videospielverfilmung. Kannst du ein bisschen was zu erzählen? Warst du da, ne?
Alles klar. Okay.
Also,
Zach Gregor.
Und das ist auch das Stichwort. Also es ist Resident Evil, der neue. Und der Grund, warum ich mich so freue, ist Zach Gregor einfach. Mhm. Also das ist, mehr kann ich auch gar nicht so dazu sagen. Also ich könnte euch erzählen, worum es geht, weil, Pascal hat es schon angedeutet, ich war am Set, aber ich darf es halt noch nicht. Wie assi das ist, ne? Ich könnte es euch erzählen, aber ich mach's nicht. Deswegen Inhalt, ist vielleicht auch zweitrangig, wie bei den Spielen, aber Zach Gregor hat sich halt mit zwei Filmen allein in den letzten Jahren als einer der vielversprechendsten Horrorregisseure rausgetan. Er hat so ein Gespür für verschiedene Tonalitäten in einem Horrorfilm, die er unter einen Hut kriegt und Inszenierung einfach. Das ist so unfassbar. Ich bin ja einer, der die zweite Hälfte von Barbarian nicht so geil findet. Und das lag nicht an Justin Long. Sondern generell einfach, was er da gemacht hat, war jetzt nicht so, da hatte ich mir ein bisschen mehr von auf. Die erste ist aber fantastisch. Und Weapons ist halt wirklich auch ein Brett. Und gerade da ist gerade auch das Ende geil. Und vorher auch so schöne, creepy Szenen. Und was er jetzt, der erklärter, wirklich obsessiver Fan der Resident Evil-Reihe ist, was er jetzt damit macht, da bin ich halt also super gespannt drauf. Man muss halt sagen, Liebe für die Vorlage reicht auch nicht immer aus. Das hat Johannes Roberts, wie er heißt, zuletzt gezeigt, beim letzten Resident Evil Film.
Johannes.
Ja, und der ist halb.
Der Jo.
Der ist halb deutsch. Und da.
Halb deutsch?
Halb deutsch ist er. Und da hat er, da sieht man, dass die Liebe für die Vorlage da ist. Die haben Sachen schön irgendwie übertragen, was die Schauplätze angeht, aber hat er trotzdem nicht gezündet. Aber hier ist halt jemand dabei, der einfach Bilder kann und Horror kann.
Ja, und es wird Zeit, dass wir jetzt endlich diesen Resident Evil Film bekommen, auf den man sich einigen kann.
Ja.
Ich finde ja, die Paul W.S. Anderson Resident Evil Filme werden interessanter, aber sie weichen natürlich auch immer weiter von der Vorlage. Aber der erste Teil ist ja schon...
Das ist einfach Spektakel.
Ne, da steckt ja immer noch eine Vision hinter dieses Welcome to Raccoon City, hieß der so?
So hieß er.
Ja.
Come on,
Ja,
also bitte. Da wurde auch schon versprochen, wir machen das jetzt vorlagengetreu.
War es ja im Grunde auch. Aber
wir nehmen eure Wünsche.
Sie haben ja Teil 1 und 2 irgendwie so merkwürdig zusammen.
Ja, aber kann man von mir aus auch machen. Aber irgendwie hat es einfach nicht gezündet.
Es hat nicht funktioniert.
Die Dialoge waren da auch.
Aber da hat es, der hatte halt auch, obwohl er eben sowas wie 47 Meters Down, er hat halt da auch kein richtig geiles Gespür für schöne Gruselszenen gehabt.
Der hat aber auch The Strangers 2 gemacht, oder?
Oh, das weiß ich nicht. Er macht jetzt auf jeden Fall jetzt diesen Primate, hat er jetzt gemacht, der jetzt auch noch im Januar.
Jordan
Vogt Roberts, meinst du den?
Der hat King Kong gemacht.
Ja, ja. Ich meine Johannes Roberts.
Johannes. Warte mal.
Johannes.
Johannes, der Treuer.
Guck nochmal nach.
Welcher Film war das nochmal?
Ja. To Raccoon City.
Ja, ich erzähl nochmal kurz, also ich war da auch am Set, wie gesagt, da kommen dann mehr Details dann im Laufe des Jahres, aber ich kann zumindest so viel sagen, es hat noch mehr Bock gemacht. Also die machen,
ja, hat er.
Die machen sehr viel, was hat er gemacht?
Der hat den The Strangers Opfer nachgemacht, den mag ich sehr gerne.
Okay. Also, aber das ist die Fortsetzung zu dem alten The Strangers, nicht diese neue.
Nicht die neue, die ist von Rennie Harlan. Die
ist komplett von Rennie Harlan, ja. Okay, ja. Deswegen, gut, der kann schon Horror, aber da hat das halt nicht so richtig gemacht. Aber Zack Greger wird das machen, denke ich, und auch sehr viel handgemacht. Richtig, richtig schön widerliche, eklige Sachen auch
das
dabei.
Das wird krass.
Inspiriert von vielen Sachen, die man so kennt, aber trotzdem, also das ist auch der Ansatz, glaube ich, wie gesagt, ohne zu viel zu verraten, auch der sich, glaube ich, immer mehr durchsetzt über Videospielverfilmungen. Du nimmst irgendwie den Vibe, die Welt, aber erzählst dann was Eigenes, ohne jetzt sowas zu machen wie Paul W.S. Anderson, dem eigentlich egal war, dass es Resident Evil war, er wollte einfach Zombie-Action machen und machst aber nicht so verkrampft, dass du irgendwie 1:1 irgendwas direkt adaptieren willst. Deswegen, also, ich glaube, da können wir uns auf richtig schönes, ekliges Horrorbrett freuen mit Resident Evil Lizenz.
Hoffentlich. Also ich habe auch wirklich sehr, sehr Bock drauf. Und es ist natürlich auch spannend, dass Zack Greger jetzt, so nachdem er ja so zwei, ich sag mal so, Independent-Horrorfilme gemacht hat, die aber ja auch wirklich sehr erfolgreich so gewesen und ihm ja auch einen guten Namen serviert haben, dass er dann jetzt in so einem Franchise landet. Mhm. Und ich hoffe, dass er da sich trotzdem halt austoben darf, so wie man es von Zack Greger gewohnt ist und nicht zu sehr noch hier 1000 Vorgaben, weil bei Resident Evil, oh, pack mal die Figur noch rein, oh, der muss auch noch schon mal angeteasert werden und die brauchen wir auch noch so.
Also nach allem, was ich weiß, durfte er quasi machen, was er will.
Ja, und das ist dann auf jeden Fall ja wirklich schon mal geil und ja.
Ja, also ja, sowieso kommt mein Resident Evil Phantom noch dazu. Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Ja. Ich liebe halt auch die Spiele, deswegen.
Kommt der jetzt denn auch Resident Evil 9?
Ja, da machen sie es dann wieder. Da muss wieder eine alte Legacy-Figur aufkommen. Aber da ist es auch legitim. Den Leon haben wir lange nicht mehr gesehen. Außer im Remake, aber das zähle ich jetzt mal nicht dazu. Aber ja.
Mega, also, mega, mega Bock.
Mega Bock.
So. Ja. Und jetzt nehme ich euch mit auf eine Reise.
Ich schließe die Augen.
Ich wollte gerade sagen, wir schließen alle die Augen.
Wir sitzen im dunklen Kinosaal. Ende des Jahres. Draußen wehen die dicken Flocken an die Fenster des Lichtspielhauses.
Ich weiß, was kommt.
Und auf dem Bildschirm steht auf einmal Directed by Robert Eggers. Oh. Ja, das ist mein Film.
War das
Werewolf? Werewolf? Werewolf, 31. Dezember 2026. Schön ins neue Jahr mit Robert Eggers.
Geil.
Der wieder nach Nosferatu einen Historienhorrorfilm gedreht hat, der im 13. Jahrhundert angesiedelt ist, im viktorianischen England, wenn es das 13. Jahrhundert ist, ich denke schon. Und die Hauptrollen spielen Aaron Taylor-Johnson und Lily Rose Depp. Bekannt aus Nosferatu. Willem Dafoe ist auch dabei, bekannt aus
Nosferatu.
Und
tausend andere Sachen.
Und das reicht mir tatsächlich schon. Das reicht mir einfach schon, weil ich weiß, das wird wieder ein absolut atmosphärisches Gothic-Brett, bei dem man sich in jedes Bild reinlegen kann. Ich glaube, dass das richtig heftig wird, diese Werwolf-Verwandlungsszenen von Robert Eggers. Ich glaube, das wird richtig ballern.
Oh, ja.
Und Aaron Taylor-Johnson und Lily Rose Depp. Warum nicht? Willem Dafoe eh immer gut.
Mhm.
Bin hyped, das ist mein Most Wanted.
Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf, zumal wir jetzt auch 2025 so ambitionierte Werwolf-Filme hatten, die dann ja doch irgendwie nicht wirklich so gepunktet haben.
Wolfman.
Da hatte ich irgendwie ja doch wirklich mir sehr viel von versprochen, aber da war dann irgendwie leider gar nichts. Aber bei Robert Eggers, also das ist ja auch, wir haben ja vorhin schon über Nolan gesprochen, so Robert Eggers hat für mich auch noch keinen schlechten Film gemacht. Also ich mag manche mit Abstrichen mehr und manche weniger. Manche wachsen bei mir auch mit jedem Gucken mehr und mehr. Also The Witch zum Beispiel, finde ich, wächst bei mir, je häufiger ich den gucke, desto geiler finde ich den irgendwie.
Habe ich auch mal überlegt, den nochmal zu gucken, weil in meinem Kopf ist das aktuell so der schwächste von ihm. Aber immer noch gut.
Ja, genau. Dachte ich früher auch irgendwie so. Aber und bei ihm ist ja auch so ein bisschen so dieses Nolan-Ding, so alles muss irgendwie so echt wie möglich. Ich weiß noch, ich habe so einen ewig langen Artikel mal gelesen, wo er ein Interview gegeben hat zu The Northman. Was er da denn erzählt, wie er damit Historikern zusammenarbeitet, damit auch jedes fucking Kettenhemd irgendwie so gemacht wird, wie das früher irgendwie so auszusehen hatte. Und wenn der jetzt halt irgendwie um die Ecke kommt und sagt, okay, ich habe euch jetzt Graf Orlok kaputt gemacht mit dem, was ich da serviert habe, jetzt haue ich euch auch noch einen Werwolf um die Ohren, ja, unbedingt. Also allein visuell ist dieser Mann ja auch wirklich großartig.
Und visuell wird er ja auch immer besser, hat man das Gefühl. Ja. Er wird immer versierter. Also es gibt ja Bilder in Nosferatu, da fällt es aus dem Kinosaal raus. Also aus dem Kinosaal, nicht nur aus dem Sitz. Du rollst aus dem Saal raus.
Ich habe es jetzt in Zeitpunkt immer noch nicht geschafft, Nosferatu zu gucken, weil Pascal mich eigentlich mal an die Hand nehmen wollte, schön bei Kerzenschein, den er schauen wollte, hat er nicht gemacht. Und alleine traue ich mich nicht. Ja. Aber grundsätzlich, Robert Eggers ist auch so ein Name, also da steht er da und ich muss mir nichts weiter zu angucken. Es ist immer interessant, es ist immer faszinierend. Alleine die Bilder. Der hat so ein geiles Gespür, eigentlich, also noch mehr als der Craiger, der hat ja auch noch nicht ganz so viel in die Richtung gemacht. Aber ja.
Ja, das ist so ein richtig grandioser Handwerker einfach. Man musste bei den, wenn man jetzt mal Lighthouse so ein bisschen ausklammert, so unter der Oberfläche geht er jetzt nicht sonderlich viel ab bei Robert Eggers, ich glaube, aber die Themen, also wie er das inszeniert, diese Atmosphäre, das ist einmalig aktuell in der Kinolandschaft.
Du sahst einfach dieses Perfektionistische da auch dabei und du spürst es, das überträgt sich dann auch auf den Film und auf dich und das ist halt, wow.
Ja.
Deswegen mit Werwölfen, why not?
Why not?
Why not? Okay, wir bleiben im Dezember. Und ich habe das Gefühl, ich bin in dieser Ausgabe mal so derjenige, der die ganzen fetten Blockbuster einfach mit im Gepäck hat. Und der letzte große Film, der uns für nächstes Jahr
Gut nachgemacht gerade, oder?
Das war original, fehlt, deswegen habe ich es nur erkannt.
Womit wir nach Scream Supreme dann Avengers Doomsday haben werden. Nämlich Dune Teil 3 von Denis Villeneuve kommt auch am 18. Dezember
starten
raus.
Starten die beide am gleichen Tag?
Starten beide am gleichen Tag, das wird auf jeden Fall sehr, sehr
wild. Das wird nicht so kommen, oder?
Ich kann mir es auch noch nicht ganz vorstellen, dass sie das wirklich so machen.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch einer weicht, so, oder? Wer wird dann
sagen? Das ist halt die Frage so, aber ich meine, wenn die jetzt bei Warner sagen, okay, komm, wir hauen Dune schon im November raus.
Auf Netflix.
So.
Ja, okay. Nein, auf HBO, Max.
Aber ist ja dann auch Netflix.
Ach stimmt.
Das ist Netflix, Max. Das ist ja das große Ding. Also könnt ihr mir vorstellen, dass vielleicht, aber egal. Also sie sollen auf jeden Fall erstmal jetzt im Dezember starten und Dune 3 ist ja dann auch für Denis Villeneuve so der Abschluss von seiner Dune-Saga, was natürlich auch passt, weil er verfilmt dann jetzt hier den Roman Dune Messiah. Das ist das zweite Buch von Frank Herbert aus dieser ganzen Dune-Reihe. Und da geht es ja tatsächlich auch noch so ein bisschen um die Geschichte von Paul Atreides. Aber es werden halt auch schon seine Kinder eingeführt, weil ich glaube, im Roman sind irgendwie so 12 oder 15 Jahre vergangen nach den Ereignissen vom ersten Teil. Und ich glaube, das wird auch im Film dann so passieren?
Er hat Timmy jetzt erst im Interview gesagt, deswegen hat er sich auch die Haare rasiert.
Okay, genau. Und also wir haben Timmy wieder mit am Start, Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa. Was ich lustig fand, was ich gar nicht wusste, der Sohn von Jason Momoa spielt jetzt hier den Sohn von Paul Atreides.
Jason Momoa ist wieder dabei?
Sorry, war das jetzt schon ein Spoiler?
Das ist schon bekannt. Das ist ja, in den Büchern ist das auch so, oder?
In den Büchern stirbt er auch und dann gibt es ihn trotzdem wieder. Das wird auch alles sehr gut erklärt. So. Okay. Das ist ganz spannend in dieser Welt. Und Robert Pattinson ist auch noch irgendwie für was mit am Start. So. Also da habe ich schon sehr Bock drauf. Ich mag die beiden Dune-Filme wirklich sehr, sehr gerne. Ich finde, er hat ziemlich gut geschafft, diese sehr, sehr komplexe Welt, die Frank Herbert im Roman aufgebaut hat, rüberzubringen. Ich weiß noch, als ich den Roman das erste Mal gelesen habe, es gibt hinten wirklich so einen fetten Glossar, wo alle möglichen Wörter nochmal erklärt werden, weil der ja sich wirklich da auch sehr, sehr viel irgendwie noch so mit dazu ausgedacht hat und so. Und Ja, das ist für mich einfach auch so ein bisschen so Kino-Epos pur und dann diese Musik von Hans Zimmer, die da ordentlich um die Ohren ballert. Also das wird auf jeden Fall spannend und wahrscheinlich ist es dann wie bei Barbenheimer, sollten die hier gleich rauskommen, fragt man sich, okay, welchen Film guckst du zuerst, Doomsday oder Dune? Aber ja, ich habe wirklich schon sehr Bock drauf, was uns der gute Denis Villeneuve da abliefert. Und ich hoffe auch so ein bisschen, dass er danach dann wirklich auch sagt, okay, gut, das war jetzt meine Dune-Trilogie und jetzt mal wieder was anderes.
Jetzt mal wieder James Bond.
Ja, ganz vergessen. Ja, richtig. Ja, danach muss er dann erstmal sich um Bond kümmern. Mhm. Ja, deswegen gucken wir mal, was das so wird. Aber ich glaube, das wird schon auch wieder ein schönes Sci-Fi-Brett.
Wird auf jeden Fall ein XXL-Dezember, das muss man sagen. Wenn das so bleibt, dann wird das irre.
Ja. Ja. Und ja, also klar, wird ein Kinoerlebnis, eine Erfahrung, krasse Bilder, großer Leinwand, das schaue ich mir auch gerne an. Ich bin jetzt nicht so, bin jetzt kein so krasser Dune-Jünger. Ich fand den zweiten Teil schon, hat mich schon mehr mitgerissen als der erste. Beim ersten hat mich, also abgesehen von diesem Bombast und diesen richtig geilen Bildern, hat mich irgendwie kalt gelassen. Ich kam da nicht so richtig rein bei der Erzählung, den Figuren.
Aber ging vielen so. Also ich habe viele so, die, ich kenne viele, die sagen so,
ja, aber beim zweiten hat es dann schon besser funktioniert. Deswegen bin ich neugierig, aber es ist jetzt nicht so, nicht auf meiner Most Wanted-Liste. Aber klar, also wenn, dann muss es im Kino sein und das wird schon ballern.
Ja, ich mochte beide nicht, aber hab natürlich trotzdem Bock alleine für das Kino-Event. Auch wenn es mir am Ende nicht gefällt, gehe ich natürlich trotzdem rein, weil ich ja immer noch dran interessiert bin an den Bildern. Ja, why not?
Ist so unser Fazit für alles eigentlich. Why not?
So, und damit habt ihr 15 Filme, mit denen...
Das hast du so schnell zusammengerechnet?
Hier erstmal, ich habe ich vorhin schon hier mit dem Taschenrechner...
Groß 15 hier hingeschrieben.
Genau, habe ich mit dem Taschenrechner hier auf meinem Laptop schon mal ausgerechnet.
Cool.
Weil ich bin zwar fabulierlustig, aber rechnen kann ich nicht. Aber habt ihr auf jeden Fall 15 Filme, die dieses Jahr auf jeden Fall interessant werden könnten. Da wird es natürlich spannend. Was glaubt ihr so als Einschätzung, was wird so der erfolgreichste Film des Jahres?
Von den 15 jetzt? Muss es ja sein.
Die wir so irgendwie vorgestellt haben.
Naja, also Dune und Avengers wird es wahrscheinlich nicht, weil da wahrscheinlich viel im 2027 eingespielt wird. Das muss man so ein bisschen ausklammern. Wenn man jetzt sagen würde, das komplette Einspielergebnis von den Filmen 2027 würde auch noch auf 2026 zählen, weil sie da gestartet sind.
Genau, ja.
Das muss ja immer Doomsday sein.
Ist ja immer für die Statistik. Ich denke fast auch, trotz dieser ganzen Marvel-Geschichte, denke ich fast auch, dass da die Leute, das ist ja so der letzte Rettungsanker und da haben auch die Fans, die jetzt vielleicht auch selbst die anderen Filme gar nicht mehr gesehen haben, noch Hoffnung und
genau, nostalgische Gefühle. Genau, die sich auch noch ein letztes Mal sagen,
ja, komm, Robert Downey,
ich jetzt
Downey aber ist einmal Start. Nochmal, einmal
aber
noch.
Aber ich glaube, das ist dann so ein Ding, ich glaube, da wird ein gigantisch krasses Startwochenende haben und dann wird sich halt zeigen, ist die Story geil genug, dass die Leute dann auch noch ein zweites und ein drittes Mal reinrennen, so, ne? Weil das war ja eigentlich auch immer das, warum Marvel so früher funktioniert, weil du hast dir die Dinge halt auch im Kino dann gerne nochmal ein zweites Mal
gerade in Endgame sind so, die Leute wie blöde gestürmt nochmal.
Ja, ansonsten muss man wahrscheinlich, ich gucke nur gerade, wann der startet, Toy Story 5 wird sonst sowas, was der erfolgreichste Film des Jahres wird, oder Vaiana 2 oder sowas, das wird dann...
Oh ja, und was wir auch nicht vergessen dürfen, dieses Jahr startet ja auch die Live-Action-Version von Vaiana.
Das befürchte ich aber, ich weiß nicht genau.
Das könnte nämlich, glaube ich, auch so ein guter Anwärter für...
Ja, aber ich weiß nicht genau, also nach dem Trailer, der wirklich auch echt nicht schön war, waren die Leute ganz schön...
Ja, what's up?
Ja, eben.
Aber am Ende ist es wie Lilo und Stitch, obwohl Lilo und Stitch ja dann auch ein guter Film war. Also mal gucken.
Aber ja, da also...
Solche Dinge darf man da nicht unterschätzen.
Genau, aber genau. Ich meine, wir haben es ja mit Zumania 2 jetzt gesehen. Der ist ja 17 Tage und dann schon die Milliarde voll. Ne?
Und den ersten schon geknackt.
Genau. Zweiterfolgreichster Film des Jahres nach diesem chinesischen Hype-Film da.
Zumania 2.
Aber ich glaube...
Spider-Man ist halt auch noch.
Ne? Ich glaube...
No Way Home hat fast 2 Milliarden eingespielt.
Ja, aber auch wegen.
Ja, klar, die haben das gut gemacht.
Ich glaube nicht, dass der wird vielleicht 1 Milliarde machen. Aber der größte Hype des nächsten Jahres hat nichts mit Filmen zu tun, aber liegt am 19. November.
GTA 6.
Das ist natürlich das Ding. Gut, ne? Ja. Das ist natürlich.
Wenn wir dann alle 150 Euro für GTA 6 ausgeben.
Da geht nämlich keiner mehr im Dezember dann ins Kino, die zocken alle.
Kostet das 150?
Naja, also es wurde ja schon gesagt, dass das, also 150 war jetzt von mir übertrieben, aber ich glaube, was ich gehört habe, das Ding wird wahrscheinlich selbst in der simplen Fassung 100 Euro kosten müssen, damit Rockstar am Ende auch wieder die Kohle reinspielt.
Ja, die Leute,
soll ich dir was sagen?
Die Leute werden es bezahlen.
Nehmt mein Geld.
Ja, natürlich.
Ich auch.
Ja. Ich auch. Shut up and take my money.
Ja, ja, take my money, Alter.
Wo soll ich es hingeben? Weil wenn GTA 6 kommt, dann tschüss Sozialleben, tschüss Freunde, Familie, was auch immer. So, ich bin jetzt erstmal wieder am Start und fahre mit meinem Auto Leute auf den Bürgersteig.
Und das ist nur 1% von dem, was du da machen kannst.
Ja, also das ist natürlich, ja, also wenn dann GTA 6 auch kommt.
Ja, wenn das
kommt auch am 18. Dezember.
Ja. Das wäre hart. Also dann können sich Avengers und Dune wahrscheinlich wirklich ein bisschen
verabschieden. Also klar, gut, gaming-technisch wird sowieso nächstes Jahr, glaube ich, oder dieses Jahr jetzt, wir sind ja 2016.
Ja, wird crazy.
Wird auch crazy, auch wenn wir Richtung Marvel gucken, also dieses Wolverine-Spiel.
Ja, sieht geil aus.
Ich habe mega Bock drauf, absolut. Tatsächlich.
James-Bond-Spiel.
Das James-Bond-Spiel, cool. da bin ich jetzt auch schon wahnsinnig heiß drauf.
Vielleicht Gothic?
Vielleicht endlich das Gothic Remake.
Endlich mal, ey.
Resident Evil hatten wir vorhin schon.
Resident Evil, neues, ja.
Resident Evil 9, ja. Also es kommt schon sehr, sehr geiler Scheiß, auf den ich mich einfach auch wirklich wahnsinnig freue. Und ja, das damit beenden wir diesen Podcast.
Es war wunderschön.
Es war wunderschön. Ich muss nochmal sagen, es war mir eine Ehre, mit euch gedient zu haben.
Es war uns auch eine große Ehre, Sebastian.
Absolut große Ehre.
Das ist jetzt zumindest erstmal vorerst mein letzter Auftritt hier in diesem Podcast. Es wird sicherlich irgendwo auch nochmal, also ich lade mich jetzt einfach mal selber ein für den Fall, dass es erwünscht ist, kriegen wir sowas bestimmt auch hin. Ansonsten muss ich mit den beiden Privat-PMS machen.
Ja.
Und,
wir lassen einfach heimlich das Handy laufen nebenbei. Ja. Also das
denn auf Instagram?
Ist nicht aus der Welt. Deswegen, wir werden uns nicht final verabschieden, sonst weine
ich. Ich verabschiede mich jetzt aber erstmal und muss mich um meine Bastion kümmern. Und,
da wünschen wir denen natürlich nochmal alles Gute für.
Ja. Danke. Immer wieder. Es wird, wie gesagt, es wird geil. Ich freue mich schon drauf.
Und ich werde natürlich auch verfolgen, was ihr beiden hier so auf meinem Filmstartskanal.
Auf deinem Rücken.
Genau.
Ja.
Freue mich natürlich sehr über unser aller Zukunft. Und 2026, glaube ich, wird ein Jahr, wo wir echt viel, auch wir haben ja jetzt so Serienbereich, kommt ja auch wahnsinnig viel einfach, was zu Ende geht, was neu anfängt und sowas alles. Also es wird viel zu besprechen geben. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf euch. Nochmal vielen, vielen Dank an euch beide.
Ja, sehr danke, gerne. Danke,
vielen,
danke,
vielen
danke,
Dank dir. Auch an euch da draußen, die ihr ja wirklich mich supportet habt, auch diesen Podcast immer wieder fleißig supportet habt und jetzt natürlich auch diese beiden wunderschönen Männer supportet. Ich meine, wer quasi mein Bruder ist und wer quasi auch mein Bruder ist, so, das müsst ihr dann natürlich hier fleißig weitermachen.
Und die anderen Leute, die noch dazukommen.
Und die anderen Leute, genau. Und deswegen, schreibt uns auch gerne in die Kommentare hier bei YouTube, bei Spotify, wo auch immer, was so die Filme sind, auf die ihr euch noch freut. Vielleicht ist noch irgendwas dabei, was wir jetzt wirklich total vergessen haben, irgendwas Geheimtipp-mäßiges.
Ja.
Und dann hört ihr diese beiden Hübschen hier wahrscheinlich dann nächste Woche wieder. Ich weiß gar nicht, was gibt's dann?
Ich weiß
nicht. Ist das schon
Bone Temple?
Ist das schon Bone Temple?
Nee.
Ich glaube nicht. Da müsste noch irgendwas.
Greenland 2.
Greenland 2. Oh ja.
Ich glaube Greenland 2.
Ja, da bin ich aber nicht dabei. So viel kann ich schon mal sagen.
Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt drauf.
Ja.
Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.